Ich kann, ja.
Ja.
Sind wir online?
Ja.
Ah, okay. Ich habe hier nichts zum Aufmachen. Ich verzichte heute auf Bier.
Oh
Ich hatte
mein.
mir am Sonntag, hatte ich mir drei leckere Bier hingestellt in der freudigen Erwartung unseres Podcastes.
Am Sonnabend, oder?
So, nee, schon Samstag war das, ja. Genau, Samstag hatte ich drei schöne Biere kühl hier vor auf meinem Schreibtisch. Und dann hat das alles nicht geklappt. Ne? Das war
Genau.
der erste Versuch, seit Ewigkeiten wieder einen Podcast zu
Michi,
machen.
Michi, du hast
Ja.
offensichtlich sehr viel vergessen nach all der Zeit. Wie heißt unser Podcast denn?
Wir müssen irgendwas, keine Ahnung, kacken oder so.
Ich hab immer einen Kaffee. Ist ja hier Frühstückszeit.
Wirst einen Kaffee, ja?
Ich habe
Genau.
einen
Bei dir ist
Kaffee.
ja morgens, ne? Du bist ja wieder in Kalifornien, also für die Hörer, die noch nie
Immer
von dem R
noch?
gehört haben. Ne?
Über ein Jahr
Genau, also
mittlerweile.
Max ist seit über einem Jahr in Kalifornien und ich bin hier im kalten, bitterlich
Oh.
ekelhaften Berlin. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt nämlich krank bin und erkältet, meine Nase läuft und ich bin schlecht gelaunt.
Ich bin schlecht gelaunt,
Und
weil ich wenig geschlafen habe.
Mail Arthur hört nichts.
What? Man hört
Ja,
nichts?
irgendjemand bei Twitter sagt
Ah, ah,
irgendwie, dass man nichts hört.
ah, 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 ah. Oh. Oh, 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 oh. Warte, warte, warte. So, hört man jetzt was? Gitter.
Ja, also gib mal Update, ob man jetzt was hört. Hast du da was nicht
Also ich sehe auf jeden
angeupdatet
Fall einen
oder
Pegel, ja. Ist ja alles neue Technik. Weil der Grund
so?
nämlich, warum das am Sonnabend nicht geklappt hat, war nämlich, weil ich Dürfbattel, ich dachte, wir hätten die letzte Sendung schon mit El Capitan gemacht. Aber ich habe danach erst aktualisiert auf die Beta-Version. Und mit dem Ergebnis, dass natürlich hier das gesamte Audio-Setup einmal im Arsch war. Und
Wieso natürlich? Warum ist das Audio-Set im Arsch, wenn du einfach updatest?
weil Audio ist erstens offensichtlich ist so, also es ist immer Gefrickel, leider. Es ist immer instabil. Und was ich allerdings nicht wusste, ich dachte, es hätte sich auch nichts geändert. Und ich habe auch einige System-Updates schon gehabt, wo überhaupt nichts passiert ist. Aber ich habe da einen Notfallanruf, eine Notfallberatung mit Ralf Stockmann gehabt, der hier alles so ein bisschen repariert hat, quasi auf meinem Gerät. Und der hat erzählt, dass Apple Großteile der Core-Audio-APIs umgeschrieben hat. Jetzt mit El Capitan. Also generell ist das alles ein Schritt in die richtige Richtung. Aber, also weil hoffentlich alles stabiler, besser, sauberer, weiß der Teufel was. Aber erstmal ist es einfach, macht's ein bisschen Stress. Und da hat er mir noch bei der Softwareinstallation geholfen. Das Gute an der Sache ist, dass bis auf eine ganz, ganz kleine Sache, Kleinigkeit, macht das alles einen ganz hervorragenden, stabilen Eindruck gerade. Also ich habe das Gefühl, dass wir das stabilste Podcast-Setup bisher überhaupt haben, falls man uns jetzt über Nicecast hören kann.
Toi, toi, toi.
Ja.
Also ich finde ja auch, die Qualität hört sich jetzt gut an. Also das
Die
letzte.
Qualität ist gut. Na, wir hatten ja auch öfters mal so dieses Problem, dass man dieses Spratzen so plötzlich drin hatte. Ich habe jetzt mit Ralf da am Sonnabend schon irgendwie eine Stunde gequatscht. Das hat mal gar nichts in der Richtung. Also es war so, es hat funktioniert und hat auch die ganze Zeit gut durchfunktioniert. Also insofern, ich habe ja ein bisschen Holz. Ich klopfe mal drauf, dass das alles klappt. So.
Ich klopfe auch mal mit. Das war ein bisschen frustrierend am Samstag
Danke,
und
Ralf.
dann musste ich halt irgendwie mit meinen Bieren nach Hause gehen und dann
Ach, wo warst du denn?
habe ich mich entschieden, krank zu werden. Das ist jetzt doof, jetzt bin ich krank.
Ach so. Wo warst du denn?
Ja. Ich war zu Hause. Ach, ich weiß nicht.
Nee, ich
Wieder
meine,
bin ich dann krank
du bist
geworden?
ja noch mit den Bieren nach Hause, musstest du gehen. Wo warst du denn mit den Bieren vorher?
Ach so, ich podcaste ja jetzt halt immer vom Büro aus. Ne? Also hier im
Ah.
Büro, auch gerade wieder. Weil hier liegt das ganze Podcast-Setup, das ich dafür habe, also dieses USB-Device da und die Kopfhörer. Und hier habe ich einfach eine bessere Podcast-Umgebung, persönlich.
Ich hingegen habe mir mal wieder einen kleinen Meetingraum in Menlo Park geklickt und offensichtlich nutzt diesen Raum normalerweise jemand, um mit ausgedienten Servern rumzuspielen. Auf jeden Fall liegt hier so ein halb aufgeschraubter Server rum. Ja, da muss ich aufpassen, dass ich keinen Kaffee reinkippe.
Facebook hat doch auch irgendwie diese komische Open Server oder Open Hardware Geschichte da am Laufen mit ihren
Genau, ich weiß nicht, ob das
Serverfarmen.
Teil davon ist. Ja, also das ist die Server sind alle Open Source, das heißt, kann jeder, der mag, kann die nachbauen. Und das wird, glaube ich, auch fröhlich getan. Und dann, also sozusagen, es gibt keine kommerziellen Server mehr, sondern sozusagen einmal ein Server entwickelt. Die Anleitung, wie man den selber bauen kann, sind im Netz veröffentlicht, was dazu führt, dass der auch von vielen nachgebaut wird und dass der dann auch bei anderen Firmen eingesetzt wird und ein bisschen billiger ist als die ganzen, in Anführungsstrichen, Marken-Hardware. So halt diese ganze Billig-Hardware. Und soweit ich weiß, hat Facebook dann auch noch so eigene Rechenzentren drumherum entwickelt, die dann perfekt auf diese eigenen Server passen, dass das alles mit der Kühlung und sowas und diesem ganzen Zeug alles perfekt funktioniert. Also das ist schon, wenn hier mal die Leute glauben, das ist ja immer wieder so dieses Bild so, also was macht ihr denn? Ihr macht ja nur ein bisschen PHP. Passiert schon noch ein bisschen mehr. Das ist schon sehr spannend, was hier alles passiert.
Ja. Du bist ein bisschen leise, wird hier gerade noch
gesagt. Ich bin ein bisschen leise, okay. Ja. Wow, dann mache ich ausnahmsweise.
Das ist neu, ne? Normalerweise
bin ich ja immer leise. Siehst du? El Capitan, macht alles neu. Ich habe mich die ganze Zeit hier so ein bisschen runtergeregelt. Ich glaube, ich habe vergessen, die Kompression einzuschalten vorher. Deswegen pegel ich jetzt noch relativ stark. Aber das ist, kann ich auch noch vom Export.
Ja. Gut.
Ja.
Du meintest zwar, ich sollte jetzt irgendwie am Anfang Dinge erzählen, aber im Endeffekt bist du ja derjenige, der Dinge zu erzählen hat, weil ich habe ja kein Kind bekommen.
Das stimmt. Baby-Update. Ja, was soll ich sagen? Also es ist, so ein Baby ist sehr, sehr, also erstmal vorneweg, Kolja ist jetzt 4 Monate alt. Beim letzten Mal, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war der so 1,5 Monate alt. Und Babys sind sehr, 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 sehr anstrengend. Ich hatte nicht gedacht, wie anstrengend es sind. Also ich habe heute Morgen um 7, also ich bin jetzt, eigentlich wollte ich von zu Hause aus podcasten, aber ich bin jetzt schon im Büro, weil nämlich ich heute Morgen um 7 spontan das Kind windeln musste, weil es gekackt hatte. Weil jetzt ist das so, dass nämlich haben wir gelernt, dass Babys, wenn sie ihren Rhythmus, ihren Tag-Nach-Rhythmus und so einmal richtig gut eingestellt haben, dann haben sie die größte Darmaktivität so zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Und dementsprechend kacken sie gerne dann zwischen 6 und 7.
Juhu!
Ja, das ist ein besonderes Vergnügen. Was aber kein Vergleich ist zu dem, was die Diana hatte. Diana war seit etwa, ich habe sie so gefragt, oh Gott, seit wann bist du denn wach? Und dann hat sie so irgendwie, ja, ich verstanden, seit 6. Dann so, oh Gott, seit 6? Nee, seit 5:30. Oh Gott. Also seit 5:30 lag sie da und hat probiert, das Kind nochmal dazu zu überreden, doch nochmal ein bisschen zu schlafen. Ist aber nicht normal. Normalerweise schläft er tatsächlich. Also wir können auch da wiederum nur auf Holz klopfen. Wir haben ein Kind, was erstaunlich gut oder relativ gut durchschläft die Nächte.
Also wir haben ein stabiles Baby-Setup.
Wir haben ein stabiles Baby-Setup, trotz des Thema Aktualisierung. Und es ist jetzt...
Das ist ja ständig fortlaufend. Ne? Das ist ja so alles Auto-Update immer bei diesen Babys.
Ne? Nee, du hast ja diese Leaps. Das ist ja ganz lustig. Du hast so diese ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das wird hier, wahrscheinlich ist das eine totale Vereinfachung, aber du hast so Entwicklungssprünge quasi, in denen sie plötzlich in relativ kurzer Zeit sehr viel dazu lernen oder sowas. Und das ist dann so auch, dass sie dann auch oft erstmal wieder aus der Bahn wirft, also aus dem bisschen gewohnten Lebensablauf. Also es gibt zum Beispiel der nächste größere Leap, der ansteht. So ein Vorgefühl davon haben wir jetzt schon mal bekommen. Das ist der, wo er kapiert, dass wir auch weg sein können. Also bisher ist das für ihn, gibt es noch keine Anwesenheit oder Abwesenheit. Und irgendwann kapiert er, dass Mama kann auch weg sein. Und,
das ist unangenehm, ne?
Das ist sehr, sehr unangenehm und das führt dann dazu, dass er quasi, also Diana hatte das am Montag, da hat sie wirklich dann irgendwann verzweifelt mir SMS geschrieben, so, ich habe es heute nicht mal mehr geschafft zu duschen, weil, also hat sie das Baby im Babybjörn vor die Dusche gestellt und ist dann in die Dusche reingegangen und sobald sie die Dusche angedreht hat, ist das Kind ausgerastet und hat angefangen zu schreien wie am Spieß. Und das ist unfassbar spannend, wirklich spannend. Also man lernt eine Menge philosophisch und weiß der Teufel was über das Menschwerden. Das ist so diesem kleinen Menschen dazu zu gucken, wie er sozusagen zu einem richtigen Menschen wird, in Anführungsstrichen. Also so der, das letzte Mal, also am Anfang hast du da, habe ich ja gesagt, hat man quasi so einen kleinen Burrito. Also der ist ja so eingewickelt auch. Die meiste Zeit. Man spottelt die ja am Anfang, dann hat man so dieses kleine Paket. Und dieses kleine Paket kennt zwei Zustände. Es kennt Schlafen und Schreien. Und das war's dann. Und So ist das dann auch erstmal so die ersten paar Wochen auf jeden Fall erstmal. Und dann kommt das halt, dass er anfängt, Dinge wahrzunehmen, überhaupt erstmal so Schatten zu sehen und sowas. Und dann als nächstes kommt dann, dass er das Gesicht erkennt und dann freut man sich, hat mein Gesicht erkennt. Und dann haben sie so einen Reflex, dass sie dann lächeln und dann denkt man, sie würden lächeln. In Wirklichkeit ist das wirklich nur irgendein alberner Reflex. Aber und so kommt das so nach und nach und nach und nach. Und mittlerweile ist es, also mittlerweile hat man so eine richtig kleine Person vor sich. Das ist, man kann mit ihm ganz gut interagieren. Er lacht gerne. Also das finde ich, würde mich zum Beispiel, was haben Kinder für einen Humor? Also es ist zum Beispiel, wenn man so Furzgeräusche macht, das findet er offensichtlich sehr lustig. Aber er hat ja überhaupt noch keine Vorstellung von irgendwie,
was ein Pups ist.
Was ein Pups, also doch, was ein Pups ist, das weiß er ziemlich genau, weil das kann er sehr gut.
Okay, aber ich meine, er hat kein abstraktes Konzept davon.
Er hat kein abstraktes Konzept davon, er hat kein Konzept davon, dass das irgendwie was Anstößiges ist oder was sozial nicht akzeptiert ist oder sowas und darum vielleicht irgendwie ganz lustig oder sowas. Aber offensichtlich einfach macht mein Gesicht in dem Moment, in dem ich so Pupsgeräusche mache, macht das merkwürdig oder es klingt halt irgendwie lustig oder sowas. Und darum lacht er dann halt gerne und sowas. Und so kann man dann mit ihm interagieren. Und das ist jetzt alles schon ziemlich ausgeprägt inzwischen. Also er probiert jetzt so die allerersten Sitzversuche. Und man kriegt halt mit, erstens, wie kompliziert das alles ist, dieses, was für uns so alles total Routine ist, so dieses, wie auch die Kleinigkeiten doch, also so Handbewegung nach irgendwas greifen, das ist ein Prozess, der sich über mehrere Wochen hinzieht. Also am Anfang fängt er erstmal, also überhaupt, dass er wahrnimmt, dass da was ist, dass er in die Richtung guckt, wo es ist, und dass er dann irgendwie mal so in die Richtung so mit der Hand schlägt oder so, also wirklich so boom, einfach irgendwie vorbei. Und dann kriegst du irgendwann mal mit, dass er die Hand in einer Dimension ganz okay bewegen kann, also dass er so quasi hoch, runter zum Beispiel irgendwie ganz gut hinkriegt, aber links, rechts halt überhaupt noch nicht. Und dann hast du irgendwann so eine ganz steife Bewegung, die so, wo die Hand dann so plötzlich in die richtige Richtung geht und wo er es dann berührt, und das ist dann schon mal ein totaler Erfolg. Und dann wird das immer flüssiger und immer besser und immer feiner, und jetzt ist es halt so, dass er Dinge schon ziemlich gut greifen kann und dass er sich auch einen Schnuller selber in den Mund stecken kann, so halbwegs, manchmal sogar mit dem richtigen Ende nach vorn und sowas. Also das wird immer besser, und es ist sehr, sehr beeindruckend, das zu sehen. Also es macht echt viel Laune. Und am Freitag war dann, er findet halt alles spannend, was wir zum Beispiel essen, das findet er unfassbar interessant. Und Diana trinkt sehr vorbildlich den ganzen Tag über Wasser, und dafür hat sie eine blaue Wasserflasche. Und am Freitag wollte er dann unbedingt diese Wasserflasche in der Hand halten, da war ich mit dabei. Und das war, als ob er eine Reliquie in der Hand bekommt. Das war also wirklich so große Augen und die Flasche und so nach ihr gegriffen mit zitternden Händen. Und dann hat er sie irgendwann gehabt, dann hat er sie zum Mund geführt, um aus dieser Flasche zu trinken. Und das ist wirklich ganz großartig zu sehen. Und es ist halt so, man fragt sich auch irgendwie, wir haben ja immer so dieses Bild, dass wir irgendwie, man fängt irgendwann als Kind an und dann lernt man und irgendwann ist man Erwachsener und dann ist dieser Prozess sozusagen abgeschlossen. Und man fragt sich unwillkürlich, wenn man dieses Kind sieht, also wieso hört das eigentlich bei uns auf? Wieso werden wir nicht noch schneller in Bewegung? Wären ja einige Menschen. Wieso werden wir nicht noch schlauer? Wieso werden wir nicht noch, wieso ist unser Bild davon, dass diese Entwicklung irgendwann einfach mal stehen bleibt sozusagen? Also Entwicklung abgeschlossen, fertig, jetzt passiert nichts mehr. Das ist ja eigentlich, wenn man sich vorher so diese Geschwindigkeit der Entwicklung anguckt, doch eigentlich so eher so denkt, so, was ist das denn für ein Spaß? Das kann doch gar nicht sein, dass diese Entwicklung irgendwann abgeschlossen ist. Also es ist ein großer Spaß, das Ganze zu sehen. Aber, wie bereits erwähnt, sehr, 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 sehr anstrengend. Aber zu dem Thema kann ich vielleicht noch, es ging irgendwie, Mario Sixtus hat auf Facebook so einen Artikel veröffentlicht, gepostet, der war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr von wem, und das war halt, ging halt darum, dass irgendjemand geschrieben hat, so, warum ich eure Kinder hasse. Also es war halt so ein, von einer Frau so ein Artikel geschrieben, die, und ich habe mich darüber aufgeregt, gerade über dieses Hasswort, weil ich irgendwie merkwürdig finde, dass das Hass doch irgendwie ein Wort ist, was in Bezug auf Menschen in eigentlich jedem Kontext verpönt ist, aber dann, wenn man so plötzlich in Bezug auf Kinder sagt, dass es dann plötzlich okay sein soll und dass man keine Kinder will und keine Kinder mag und weiß der Teufel was, alles kann man ja halten wie ein Dachdecker, aber Hass finde ich dann doch ein sehr starkes Wort, um es so weiter zu verbreiten. Und aber was ich in dem Moment gedacht habe, es ging dann halt so eine Diskussion darüber los, dass gerade Frauen irgendwie, dass es Frauen gibt, die meinen, dass sie so quasi ihnen fehlt das Gen, das war auch in diesem Artikel erwähnt, so dieses Gen, um Kinder toll zu finden oder sowas. Und dass die Kinder halt nicht instinktiv nur total super süß finden die ganze Zeit und sowas. Und das ist, finde ich, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, finde ich eigentlich eine sehr lustige Vorstellung, dass das bei anderen so sei. Also dass man, zumindest bei mir war das nicht so, dass ich irgendwie früher alle Kinder toll fand oder süß fand oder dass ich, es ist auch jetzt nach wie vor nicht so. Und ich glaube, bei Diana ist das auch nicht so. Und sondern klar, man findet dann irgendwann mal, findet man sein eigenes Kind süß. Diana hormonbedingt relativ von Anfang an, als das Kind auf der Welt war. Bei mir hat das durchaus eine ganze Weile gedauert, bis ich dieses Kind wirklich so richtig süß fand und sowas. Mittlerweile ist das totale Liebe. Und dass das, aber was ich halt so lustig finde, es ist nicht so ein automatischer Prozess, wie sich, also ich habe so das Gefühl, dass viele Leute sich vorstellen, dass man sozusagen dieses Kling, Baby und dann hat man es und dann ist von da ab alles besser sozusagen. Und das ist, und man stellt fest, also dass
zum
das.
Elternroboter so.
Zum Elternroboter, dass das der Traum war, den man schon eigentlich immer hatte und nur nie ausleben konnte oder sowas. Also es ist ja durchaus so, dass Eltern nach der Geburt eines Kindes in Depressionen verfallen, durchaus auch die Väter, weil sie halt feststellen, dass das alte Leben weg ist und weil das durchaus ja ein schönes Leben war und weil man wesentlich eingeschränkter ist und sowas und diese Überwindung, die das kostet und dieses eben, dass man eben mehrfach pro Nacht aufsteht und das Kind wickelt und die Windeln wechselt und sowas. Das ist nicht so, dass man da jedes Mal dasteht und sagt, yes!
Das ist jetzt nicht da.
Jetzt endlich aus dem Bett raus, aus dem schönen Warmen und hier dem Kind die ein bisschen Scheiße abwischen, sondern es ist halt. Das ist jedes Mal aufs neue Überwindung. Ich bin ehrlich gesagt jedes Mal ein bisschen überrascht dazu, dass ich es dann doch schaffe. Aber man schafft es dann doch irgendwie.
Und es macht ja auch keiner für einen. Ne?
Also es macht ja auch keiner für einen. Da ist dieses kleine Kind da von einem abhängig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auch diese Investition, die man tätigt, also jetzt Investition jetzt ein sehr fiskalischer Begriff, aber so diese Arbeit, die man da reinsteckt, sehr, sehr viel dazu beiträgt, wie sehr man dieses Kind liebt. Also das ist so dieses, nicht nur, weil es süß ist, sondern weil man einfach auch sich verdammt viele Nächte um die Ohren geschlagen hat, damit dieses Kind so wird, wie es ist und damit es ihm weiterhin gut geht. Und das trägt eine Menge dazu bei. Und so und dieses Bild davon, dass man sozusagen dieses, oh, Baby, Klang und fertig, das ist zumindest bei mir wirklich ganz und gar nicht so gewesen. Aber es ist, aber dafür wird es, ich glaube, es wird noch krasser. Achso, und was ich noch erzählen wollte, ist jetzt so, jetzt fängt es langsam so an, dass man das Kind auch anfängt, so ein bisschen zu erziehen. Bisher ist das ja im Wesentlichen alles Verwaltung. Der ist halt relativ instinktgesteuert, hat noch kein Gefühl dafür, was darf sein, was darf nicht sein. Also wenn du probierst, ihm irgendwelche Regeln einzubläuen oder weiß der Teufel was, dann ist das komplett aussichtslos. Also hast wahrscheinlich nur ein traumatisiertes Kind am Ende. Und jetzt fängt das langsam auch an, dass dann Diana probiert, zum Beispiel hatte ich neulich mitgekriegt, ihm mitzuteilen, irgendwie probiert es klar zu machen, hey, es ist nicht so nett, wenn du mir in die Haare greifst und daran ziehst, weil das tut mir weh. Und so, und jetzt fangen so diese Versuche von Erziehung an. Es ist sehr, sehr lustig, das zu sehen. Und ich ahne schon, dass das nochmal sehr, 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 sehr kompliziert werden wird. Also das wird dann nochmal eine neue Stufe. Das ist auch lustig, das ist so ein Baby-leveled. So schwer, wie es am Anfang ist, es wird auf der einen Seite wird es leichter, auf der anderen Seite, die Aufgaben werden aber immer größer. Also es ist, während bisher sozusagen, muss man nur auf die Reihe kriegen, nachts die Windeln zu sorgen, bla bla bla, dafür, dass er immer genügend Nahrung hat und so, das ist jetzt mal relativ klar, was jetzt zu tun ist. Und jetzt fängt es irgendwie an, jetzt müssen wir auch zum Beispiel, gibt es jetzt die Frage nach Sleep Training. Also das Kind muss jetzt irgendwann lernen, alleine einzuschlafen, ohne dass es bei Mama auf dem Arm liegt. Weil ansonsten, wenn es nicht jetzt langsam lernt, dann ist auch mit 2 Jahren nur, wenn Mama dabei ist, zum Einschlafen zu bewegen. Also irgendwann muss man das halt in Angriff nehmen. Und da gibt es mehrere Varianten, die sich im Wesentlichen dadurch unterscheiden, mit wie viel Tränen sie verbunden sind beim Kind. Die weniger tränenreichen Varianten sind dann aber leider, dauern dann auch mehrere Monate. Also dass man mehrere Monate lang sehr konsequent das durchziehen muss, was in unserer aktuellen Lebensplanung nicht möglich ist, weil wir schon allein im Dezember wieder nach Deutschland, also nicht, also im Dezember machen wir Urlaub in Deutschland und so und fliegen hin und her und sowas. Und
Deutschland, interessantes Land. Warst du schon mal da?
Ich habe gehört, es soll kalt sein.
Ja, ich habe auch gehört.
Ganz und darum müssen wir jetzt diese Entscheidung treffen, wie man sozusagen dem Kind, ob man ihm zumutet, dass es ein bisschen mehr weint und sowas. Und ich bin da relativ so, klar, wenn es für eine gute Sache ist, ist nach 3 Tagen vorbei, danach weiß er, wie man, oder hoffentlich weiß er halbwegs, wie man einschläft. Und Diana ist da so sehr so, ja, sie weiß nicht und das Kind und weiß ja toll was. Und es ist, die Aufgaben wachsen und jetzt, und plötzlich gibt es jetzt keine immer nur richtigen Entscheidungen, so man muss das machen und es ist klar, dass man das machen muss, sondern plötzlich ist es so, man könnte das machen, es hat die Vorteile und Nachteile, also man könnte das machen, es hat die Vorteile und Nachteile, und mir schwant so langsam, dass der Anteil dieser Fragen eher zunehmen als abnehmen wird.
Auf jeden Fall, ja. Das ist spannend. Und hinterher wirst du nie das Gefühl haben, dass du alles richtig gemacht hast, glaube ich, das ist auch. Also das gehört ja auch, glaube ich, dazu dann irgendwie, ne?
Ja, wobei so. Ich glaube, von diesem Gedanken muss man sich auch rechtzeitig verabschieden, dass das überhaupt möglich ist. Also das ist auch ganz lustig, wie halt, was es für Unterschiede gibt zwischen Deutschland und, also zum Beispiel, der, was er gerne macht, ist, wenn man ihn so ein bisschen hochhebt, dann stemmt er sich gerne mit den Beinen vom Boden ab oder wovon auch immer er gerade steht. Also er steht gerne, wenn man ihn hält. Mhm. Und in Europa ist die gängige Lehre, soll man nicht machen, weil die Knochen sind noch nicht so stabil und die sind noch weich und dann kann man die verformen, das ist nicht gut für das Kind. Also auch wenn er das machen will, nicht machen, sondern erst, wenn er in dem richtigen Alter ist. Und hier ist es halt knallhart so, was heißt knallhart? Ist halt so, what? Nee, haben wir nie gehört. Nee, klar, wenn er das machen will, kann, warum nicht? Mach doch. Das ist ja, naja.
Ja, das ist, glaube ich, auch irgendwie alles, ja.
Ja. Im Endeffekt.
Ich glaube, da macht man sich hier, über alles hat sich irgendjemand mal einen Kopf gemacht und dann geistern irgendwelche Theorien rum.
Und wir sollen es jetzt alles richtig machen. Die Theorien widersprechen sich natürlich oft und sind offensichtlich oft Schwachsinn und naja, wie es halt so ist.
Ja, krasses Abenteuer, ey. Gut, ja, hier in Berlin ist weniger los. Also hier ist auch viel los, aber irgendwie weniger so mit Kinder-Action. Ich acker mich irgendwie momentan von einer Deadline auf die andere und momentan ist der Zyklus ungefähr jede Woche eine andere Deadline oder zwei andere Deadlines und irgendwie schaffe ich halt überhaupt keine großen Projekte mehr, keinen großen Wurf, sondern hetze von einem Text oder Vortrag zum nächsten und das ist irgendwie auch gut, weil ich natürlich mal ständig was zu tun habe, auch Geld verdiene und so, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen gerade, ich brauche mal eine Pause und die sind gerade krank und überhaupt ist alles scheiße. Ja, das ist mein Leben gerade.
Oh je.
Ja, wir haben auch schon länger nicht mehr so normal geredet.
Stimmt, wir reden nur noch im Podcast.
Ja, wir haben bei Claudia, Ralf und Claudia haben wir geheiratet.
Stimmt, die haben geheiratet. Das war sehr lustig. Das
müssen wir vielleicht auch mal sagen. Und die Schweine, Max und Diana, sind nicht gekommen.
Ja, obwohl wir doch eigentlich direkt 2 Straßen weiter wohnen würden, wenn wir nicht umgezogen wären.
Ein paar Kilometer weiter. Und aber dann ließen sie sich was anderes einfallen, nämlich sozusagen FaceTime-Call, den ich dann mit meinem uralten Handy bewerkstelligt habe. Und so konnten Max und Diana zumindest gratulieren und ein bisschen quatschen mit dem Hochzeitspaar.
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das funktioniert echt erstaunlich gut, muss man sagen. Also klar ist nicht dasselbe, wie dabei zu sein.
Ja. Nee, es war ein bisschen aufwendig, dann, also Ralf und Claudia halt aus den Fängen ihrer vielgestaltigen Gäste halt heraus zu friemeln, um sie für einen Anruf bereit zu machen. Das war so die größte Herausforderung, das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt. Oder das habe ich auch geschafft.
Ne? Ja, du hast das alles sehr spontan für uns in die Wege geleitet, das war sehr gut, vielen Dank dafür nochmal.
Ja, gerne.
Wir waren zu dem Zeitpunkt am schönen Clear Lake in Kalifornien. Lustigerweise waren wir zu dem Zeitpunkt in einem Resort, weshalb Camping, also da konnte man Campingplatz abstellen, waren aber auch so kleine Hütten, die man mieten konnte. Und die haben irgendwie am nächsten Tag war da eine Hochzeit. Das heißt, während wir da mit euch facetimten von der Hochzeit, fanden im Hintergrund die Aufbauten für die nächste Hochzeit statt, sozusagen. Also wir waren auch in so Hochzeitsfeierlaune.
Ja, das ist doch super. Dann konntet ihr da vielleicht einfach euch, Ralf und Claudia, sozusagen in das Panorama mit hineindenken. Ja, und dann konntet ihr auch so virtuell noch da eher sein.
Genau. Und aber das funktioniert doch relativ, also was wir haben das ein paar Mal probiert so auf Partys, also in kleineren Runden, einmal beim ESC, da haben wir dann hier per Stream Eurovision Song Contest in San Francisco geguckt und unsere Freunde in Berlin. Und die hatten dann ein iPad einfach irgendwo rumstehen und haben das dann quasi so probiert, so in die Menschenmenge reinzuhalten. Das funktioniert überhaupt nicht, weil dann verstehst du kein Wort und du bist so nicht so richtig dabei, weil du stehst halt irgendwo im Regal quasi. Aber wenn irgendjemand so das Telefon oder das iPad in der Hand hält und das dann auch so ein bisschen mit rumträgt und dich dann so immer in Gruppen, dass du quasi in meiner Gruppe dabei bist, dann ist das eigentlich total lustig.
Ja. Also das ist ja auch so, wenn du normal auf einer Party bist und einfach nur abseits stehst und ins Gemümmel reinguckst, dann kriegst du ja auch nichts mit. So,
genau.
Dich schon irgendwie in die Gruppen stellen und in so eine Beziehung treten. Ne?
Genau. Und wenn man einfach irgendwie.
So sind Partys.
Genau. Und wenn da irgendwie einfach jemand das iPad oder das iPhone immer rumreicht, so wie du das jetzt quasi gemacht hast oder dann davor hältst, dann ist das alles ganz großartig.
Ja. War irgendwie schön, ja. Da haben wir ein bisschen gequatscht auch auf jeden Fall.
Ja. Genau.
Genau, aber wir wollten ja jetzt heute auch nochmal über so politische Dinge oder so reden. Ne? Mhm. Ich finde ja zum Beispiel einen, also so einen schönen Übergang zu bringen. Ne? Ich fand ja so eine Sache irgendwie ganz interessant, wie unsere Regierung mit deiner Regierung, also damit meine ich jetzt Heiko Maas und Merkel mit Mark Zuckerberg und Facebook.
Ach so.
in diplomatische Beziehungen getreten sind,
ja.
Um gemeinsam an Problemen zu sitzen. Also ich fand das wirklich erstaunlich. Ne? Also Heiko Maas schreibt Facebook einen offenen Brief, das hast du vielleicht mitgekriegt, ja. Mit irgendwie, liebes Facebook, sieh doch mal bitte zu, dass du da irgendwie rassistische Nazi-Scheiße irgendwie besser bekämpfst. Und dann gab es ja noch irgendwie die Was war das? UN oder was war das? UNO-Vollversammlung? Irgendwie sowas. Wo Merkel gesprochen hat, wo verschiedene Leute gesprochen haben natürlich und wo halt auch Mark Zuckerberg dabei war.
Da war ich noch im Urlaub.
Auch was
also halt mitgekriegt. Beziehungsweise gar nicht eigentlich.
Genau. Und er hat, glaube ich, auch eine Rede gehalten oder sowas.
Ja.
Auf jeden Fall gab es dann einen Moment, wo Merkel Zuck anquatschte bei ganz zufällig offenem Mikro und da halt nochmal so nachfragte, hier, so dass hier mit diesen Nazi-Kommentaren das läuft, ja, das kriegt der hin oder sowas, ja. Ich weiß nicht mal, wie der genaue Wortlaut war,
aber
auf jeden Fall. Und Mark Zuckerberg da irgendwie einnickte, also dazu zuwilligte irgendwie so eine Geschichte. Okay. Und das fand ich irgendwie auch so von dieser Symbolik her total spannend. Also, das halt irgendwie, ne, das ist auf so einer Ebene, einer diplomatischen Ebene stattfindet, die man eigentlich sonst nur so unter Staaten hat. Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sowas nicht auch mit Unternehmen öfter stattfindet, als man sich fragt, also ob man das mitkriegt.
Also es gibt natürlich extrem enge Beziehungen immer zwischen Wirtschaft und Politik, so.
Ja.
Das ist keine Frage und es gibt diesen Lobbyismus und so weiter und so fort. Aber das hatte einen viel offizielleren Charakter. Das ist der Punkt.
Ja. Ach so,
das
also es war nicht irgendein Telefonat, Charakter. Sondern es war.
Genau, das war nicht irgendwie Hintertür, es war nicht irgendwie, keine Ahnung, ne, sondern es war halt auch noch auf so einer UNO-Vollversammlung, ja, oder so einer, ich weiß nicht, sorry, ich habe vergessen, auf welcher Art Event das war. Aber es war auf jeden Fall halt eine, wo eigentlich normalerweise sich Staaten halt mit ihren Regierungschefs gegenüberstehen und miteinander plaudern, ja. Hm. Und das hatte so eine, diese komische Ebene. Das fand ich schon extrem spannend, weil das glaube ich schon, das sagt schon irgendwie einiges über die Zeit aus, in der wir gerade leben.
Tja, kann ich jetzt da gar nichts zu sagen, weil ich schlicht und ergreifend nicht mitbekommen habe. Also ich habe es wirklich nur so am Rande mitbekommen.
Ja. Naja, aber das eigentliche Problem, worum es ja eigentlich geht, ist ja diese Frage, ja, im Endeffekt, ja, Internet Hate Speech, ne? Also das, das gibt ja in Deutschland eigentlich ja keinen Begriff dafür, deswegen nennen wir auch den amerikanischen Begriff Hate Speech, weil in Deutschland gibt es einen rechtlichen Begriff der Volksverhetzung, der ist aber, sag ich mal, sehr, sehr schwer überhaupt zu matchen, der Begriff so. Also das muss schon eine Menge tun, bevor du für Volksverhetzung wirklich auch angeklagt wirst.
Hast du diesen Artikel mitbekommen, diesen Süddeutsche Zeitungsartikel?
Die Süddeutsche hatte in letzter Zeit mehr als einen Artikel.
Aber den einen halt. Der ging jetzt gestern so ein bisschen rum. Das war so, dass irgendwie eine Poli, also war so ein Pär, ich weiß nicht, wie der Ort hieß, ist das Auto einer türkischen Familie, ist ein schwarzes Hakenkreuz aufgemalt worden. Pressesprecher, einen rechtsradikalen Hintergrund konnten wir bisher nicht feststellen.
Das ist Polizeisprecher, ne?
Also die Polizei. Oder Anhaltspunkte für einen rechtsradikalen konnten wir leider nicht finden. Aber sie haben dann noch also als ob das nicht ausreicht schon, um wirklich so quasi postillion-tauglich zu sein, hat die Polizei dann tatsächlich bei der Anzeigenerstattung die Besitzer des Autos noch gewarnt, dass sie doch bitte das schnell wegmachen sollen, das Hakenkreuz, weil wir sonst euch wegen Volksverhetzung anzeigen müssen. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Also da weiß man dann doch plötzlich, was rechtsradikal ist, nämlich das, welche Bedeutung dieses Hakenkreuz
hat. Es ist auch mal es ist jedes Jahr lustig, wenn du die Polizeireports vom BKA, glaube ich, wird das mal rausgegeben, einmal im Jahr, ne, irgendwie halt Kriminalitätsstatistik. Und dann kannst du da halt auch wirklich ziemlich ins Detail reingehen, ne, wo das dann aufgelistet ist. Die Polizei muss da tatsächlich sehr, sehr transparent sein und dann kannst du da einfach mal reinschauen, welche Straftaten, die als rechts motiviert und welche nicht als rechts motiviert dort gemacht hast. Da hast du tausende von diesen Fällen. Wirklich unfassbar. Also wo du aus der Beschreibung, die Polizei da reinschreibt, sofort weißt, alles klar, das ist Nazis gewesen. Ja, und wo die dann aber einfach sagen so, ja, nee, das ist jetzt keine Rechts... Also es gibt wirklich diese Rechtsblindheit der Justiz und der Polizei. Ja, das ist super krass. Und das liegt halt auch daran, dass es halt auch einfach extrem viele Verbindungen der rechten Szene in die Polizei gibt. Ja. Das ist echt super krass. Ich kenne von den Schilderungen, wie da Leute Seminare machen müssen, Polizisten Seminare machen müssen für Sensibilisierung für Rassismus. Ja, und dann sitzen die da mit Thor Steiner-Klamotten. Du kannst dir ja vorstellen,
wie erfolgsversprechend das ist.
Wie erfolgsversprechend diese Sensibilisierungsseminare sind. Ja, also das ist schon echt krass. Also in Sachsen ist es ja schon auch bekannt irgendwie, dass da die rechte Szene, die Polizei, das ist schwer noch auseinander zu klamüsern. Ja, und das ist schon echt heftig.
Ja, also das ist diese ganzen Geschichten da, das ist schon wirklich. Also man hat auf der einen Seite, falls ich das jetzt hier mal so aus der Außensicht betrachten darf, wir verfolgen das natürlich alles sehr, sehr aufmerksam. Auf der einen Seite ist es, oh mein Gott, was passiert da gerade? Also sozusagen das Negative, das Extreme. Eben solche Sachen, dieses auf der anderen Seite stimmt es auch extrem hoffnungsvoll irgendwie. Also natürlich nicht diese Sachen, aber so dieser generelle Umgang, ich muss sagen, ich war noch nie wirklich auf der, es fühlt sich so merkwürdig an, auf der Seite von Merkel zu sein und zu hoffen, bitte lass das gut gehen. Dass da im Hintergrund, also dass das nicht alles nur eine Richtung kennt, das ist, ist ja auch irgendwie logisch und dass gleichzeitig quasi während da gesagt wird, ja, wir schaffen das mit dieser, dass dann trotzdem die Asylrechtsverschärfung durch den Bundestag gepeitscht wird und sowas. Das ist das eine, aber so dass die Grundrichtung, dass Merkel so diese Grundrichtung erkannt hat, das nötigt mir einiges an Respekt an, gerade für eine Person, bei der ich bisher immer das Gefühl hatte, dass sie total opportunistisch immer nur das macht, was die was die Mehrheit will und sich jetzt einfach tatsächlich mal Kraft ihrer Wassersuppe so gegen die Mehrheit zu stellen und zu sagen, also offensichtlich bereit zu sein, dafür ziemlich massive Umfrageverluste in Kauf zu nehmen etc. pp. Und sich mit ihrer eigenen Partei größtenteils anzulegen und sowas. Davon bin ich sehr beeindruckt. Und ich habe das Gefühl, dass so durch diese ganze Flüchtlingskrise Deutschland so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf aufwacht. Also ich habe so, wie viele Artikel ich inzwischen darüber gelesen habe, oh, wir brauchen ja plötzlich ganz viele Kindergartenplätze, wir müssen neue Kindergärten bauen. Das ist ein Problem, was halt mit dem Deutschland schon abgeschlossen hatte, so mehr oder weniger. Und ja. Und dieses, dass dann plötzlich auch mehr Wohnraum gebraucht wird und sowas. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, also ich habe ja sowieso das Gefühl, dass das, dass gerade auch Merkel das erkannt hat, dass da eine unfassbare Chance ist, dieses Land, was schon kurz davor war, sozusagen sich damit abzufinden, dass es ausstirbt und eingehen wird und in so eine Lethargie zu verfallen, nochmal aufzuwecken und nochmal zu revitalisieren. Und das ist ja, die Chance besteht ja. Und das ist, das wird ein spannendes Experiment, was da gerade stattfindet. Und das ist, ich finde, der Ausgang ist leider auch noch nicht so klar, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, es liegt tatsächlich in erster Linie nicht an denjenigen, die da kommen, ob dieses Experiment gelingt oder nicht, sondern an denjenigen, die schon da sind. Und ja, ja.
Ja, aber das ist ganz interessant. Also du hast jetzt ja mehrere Sachen angesprochen, aber ganz kurz, man muss bedenken, dass Deutschland vom gesamten Governance her, von der Spitze bis in die lokalen Politik hinein, sich die letzten 10, 20 Jahre wirklich das Credo gegeben haben, wir brauchen eine Schrumpfungspolitik. Also es war einfach so, Deutschland ist geschrumpft, von der Bevölkerungsanzahl her, die letzten 30 Jahre. Und die Demografiedebatten hatten wir natürlich auch noch und nöcher. Und tatsächlich ist die Policy gewesen, jetzt überall, vor allem in den Gemeinden, wir müssen uns jetzt darauf einrichten, dass wir weniger Leute werden. Und das heißt also, wir machen keine neuen Wohnungen. Wir sehen zu, dass wir halt irgendwie die Distribution besser hinkriegen. Wir reißen eher ab, als dass wir hinzubauen. Wir bauen keine neuen Kitas, sondern gucken, wie lange wir damit hinkommen. Da können wir halt viel auch sparen. Ne? Also es ist sowieso mal interessant, inwieweit diese ganze Idee der Austerität auch mit dieser Ideologie oder sagen wir mal mit dieser Politik der Schrumpfung auch zu tun hat. Ja? Also Gürtel enger schnallen geht ja vor allem dann am besten, wenn da auch weniger ist, als dass du ne, einschnallen musst. Und das ist wirklich interessant, weil das jetzt ein Paradigmenwechsel ist. Also du wirst jetzt sozusagen zumindest jetzt für die nächsten paar Jahre nicht mehr davon ausgehen können, dass diese Schrumpfung anhält. Das heißt also, dass du ganz, ganz viele politische Prozesse jetzt abknicken musst, ja, und wieder völlig anders planen musst, wo sich jetzt eigentlich alle darauf eingestellt haben, dass Deutschland schrumpft. Ich hatte letztens getwittert irgendwie, diese Flüchtlinge machen uns unsere gesamte Selbstabwicklungspläne kaputt.
Ja.
aber im Endeffekt ist es genau das. Also es war wirklich, Deutschland war auf einen, ich finde auch irgendwie so ein bisschen depressiven Kurs, der, ja, wir werden halt weniger und es ist so ein bisschen so, weißt du, so wie Menschen, die aus dem Arbeitsleben scheiden, ja, und sagen so, ja, das große Haus, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Die Kinder sind ja aus dem Haus und ich fühle mich ja eh nur einsam. Da kann ich eine kleine Wohnung ziehen und so viel Geld brauche ich auch nicht mehr. Ich habe nur noch ein bisschen Lust, irgendwie so den Enkelchen was zu geben. Und ansonsten interessiere ich mich eigentlich auch nicht mehr für neue Dinge und ziehe mich so ein bisschen zurück. So, also das war so als Land, ne? Das war so ein Konzept als Land, sowas zu machen.
Ja, genau, und, genau so. Das ist ja auch gerade so aus so einer Vaterperspektive heraus, wie sich plötzlich so die eigene Denke sozusagen, der eigene Lebenshorizont so massiv erweitert, wenn man ein Kind hat und wie man plötzlich nicht mehr nur bis irgendwie 2050 sich, also plant ja sowieso nicht, aber sich überhaupt Gedanken macht und plötzlich denkt man plötzlich aus der Perspektive dieses Kindes. So ist das ja mit einer gewissen Hoffnung verbunden, dass das in Deutschland auch so passiert, dass da eben nicht mehr nur so diese kurzfristige, naja, wir planen jetzt mal noch die nächsten 30 Jahre Sachen, sondern dass man das auch ein bisschen länger plant und dass man da auch ein bisschen das und wieder Hoffnung schöpft, dass es noch weitergehen könnte und dass die Renten vielleicht doch nicht ganz so unsicher sind, wie man immer schon befürchtet hatte, weil, hey, da sind ja noch Leute, die bereit sind zu arbeiten für uns.
Also das Mutti ist, hat neue Kinder.
Ja, genau. Und das finde ich tatsächlich ungeheuer spannend. Und ich finde, was in dieser Debatte auch so dieses zum einen, also was man an vielen Stellen feststellt, dass man, was da auch für eine Arroganz drinne steckt, auch durchaus bei den Gutgewillten, so dieses, ja, wir müssen die jetzt alle ausbilden. Zum Beispiel so dieses, ja, die können doch hier nicht einfach arbeiten, die müssen noch eine Ausbildung kriegen. Und da möchte ich mal zu bedenken geben, da in Syrien, das war jetzt nicht irgendein dritte Weltstaat, sondern es war ein durchaus entwickeltes Land, was nun mal dummerweise in einem Krieg, oder was heißt dummerweise, was schrecklicherweise in einem Krieg gelandet ist. Und da haben Menschen gelebt mit einer durchaus vernünftigen Ausbildung oder teilweise sogar sehr, sehr guten Ausbildung, die auf jeden Fall gut Englisch können. Und man muss ja auch mal sagen, diese Leute, die da gerade alle kommen, die haben ja durchaus sehr, sehr teure Schlepper bezahlt, um hierher zu kommen. Also so dieses Hierherkommen ist ja kein billiges Vergnügen, sondern es ist ja sehr, sehr teuer. Und so Leute, die jetzt in Kriegszeiten, jetzt mal relativ egoistisch betrachtet, in der Lage sind, größere Mengen, Gegenwert von ein paar tausend Euro aufzutreiben, das ist ja auch keine totale Selbstverständlichkeit. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die da kommen, durchaus nicht nur, also dass die motiviert sind, sich hier was aufzubauen, dass die Intelligenz und wahrscheinlich auch viele von ihnen die Ausbildung schon mitbringen, um sich hier direkt was aufzubauen. Und so dieses, dass wir gerne so tun, also das wird ja, findet ja Ausdruck darin, wieso haben die denn alle Smartphones? Ja, warum denn nicht, bitteschön? Das sind Leute, die hatten vielleicht ein bisschen weniger, also Syrien war vielleicht ärmer als Deutschland, aber es war ja nicht irgendwie ein Staat, der irgendwie, das ist ja nicht so, als ob die alle da in Schlammlöchern gelebt hätten.
Sie fliehen aus Syrien, nicht aus dem Mittelalter.
Ja, genau.
Also ein guter Spruch dazu.
Aber das ist so diese weit verbreitete, auch so dieses, dass man offensichtlich glaubt, alles, was nicht Europa und Amerika ist, ist offensichtlich, ist quasi noch Mittelalter, sondern dass die.
Vor allem diese, also das ist auch eine interessante Geschichte, die ich ganz krass gemerkt habe, als ich halt in Asien unterwegs war. War ich ja nicht nur in Asien unterwegs, sondern habe auch irgendwie zum Beispiel in Dubai, da zumindest am Flughafen irgendwie gewesen, war ich da und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir Europäer, auch vor allem wir Deutschen, noch so ein Selbstbild haben, das völlig quer ist. Wir glauben immer noch, dass wir die technologisch mega vorangeschrittene Zivilisation sind, während Rest der Welt halt irgendwie so im Schlamm lebt. Ja? Und das komplette Gegenteil ist der Fall. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als ich nach Deutschland wiedergekommen bin, als ob ich in ein Entwicklungsland komme. Ohne Scheiß. Wenn du einmal irgendwie in Taiwan warst und mitgekriegt hast, wie das öffentliche Verkehrssystem dort funktioniert, wie gut die Straßen dort sind, wie gut die Infrastruktur dort ist, wie gut das Internet ist. Wenn du in Hongkong warst, wenn du in Dubai warst, wenn du in den meisten Städten warst, ja, kriegst du mit, wie rückständig wir Deutschen sind. Ja? Also es ist fast egal, in welches Kackland du hinfliegst, ja. Du wirst dort, zumindest was Internet angeht, Internetversorgung angeht, eine bessere Infrastruktur vorfinden. Und das ist, also in Thailand hat jede scheiß Bushaltestelle ein WLAN, ja? Und hier, du kommst hier am Flughafen an und es gibt kein WLAN. Also das ist wirklich so, ich bin halt irgendwie innerhalb der letzten, der 6 Wochen, wie ich da unterwegs war, war ich glaube ich in irgendwie 10 verschiedenen Flughäfen oder so, ja? Der erste Flughafen, den ich betreten habe, der kein WLAN hatte, war dann Düsseldorf, als ich wieder zurückgekommen bin. Ja, das war der einzige Flughafen, den es kein öffentliches WLAN gab. Und es ist wirklich so ein Trauerspiel. Also es ist wirklich nicht so, dass wir noch diese Vorreiterrolle haben, technologisch, infrastrukturell, wie wir das halt dachten, wie das sicherlich auch lange so war. Ja, es war in den 80er, 90er Jahren und vielleicht sogar noch am Anfang der 2000er Jahren war das noch so, dass Deutschland und Europa oder Mitteleuropa oder wie man auch will, infrastrukturell, technologisch deutlich weiter war als die meisten Länder. Aber das ist einfach nicht mehr der Fall. Geh nach Bangkok, geh nach sonst wohin. Das ist einfach, die sind in vielen Dingen, nicht in allen, ne? Nicht ja. In allen, das ist nicht alles total Sonnenschein, da ist auch noch viele Probleme zu lösen, aber die sind in vielen Dingen einfach fucking viel weiter als wir. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht sozusagen in unserem Selbstbild eingepreist haben, ja. Und
ja, vor allen Dingen sind sie auch zu anderen.
Genau, wir denken immer noch, wir wären die geilen, das geile Technologieland, ja. Aber ich sag dir, der scheiß Verbrennungsmotor, das ist die nächsten 10 Jahre vorbei. Und dann stehen wir, sorry, ich sag dir, dann steht Deutschland wirklich, wirklich komplett mit leeren Händen da.
Das stimmt nicht. Ich hab mir gehört, dass die Tische im Apple Store, dass die durchaus von einer deutschen Firma gebaut werden, die ganz gut mit Holz arbeiten kann und sowas.
Ja, ja, klar, natürlich gibt es immer noch irgendwelche Nischen, ja. So, aber du kannst halt mit Tischen im Apple Store halt kein Land finanzieren.
Ich glaube, Apple hat gute
Expansionspläne.
Ja, guck mal. Ich sehe das mit wie die deutsche Technik dasteht, das sehe ich nicht ganz so dramatisch, weil ich glaube tatsächlich, dass so das merkt man auch, wenn man hier lebt, so dieses Gefühl für Dinge wirklich gut machen und sowas, das ist in Deutschland schon, ist das schon gesetzter als hier. Also gerade was so Hardware angeht und Improvisieren und die Qualität eines Elektrikers und sowas, das ist in Deutschland, das sitzt auch sehr tief drinne. Aber natürlich hast du absolut recht, dass so dieses, vielleicht, also dieses westliche, europäische, blablabla, bla bla, also das ist so diese Arroganz, dieses, ja, die können ja alle nicht, dass das schlicht und ergreifend, falls es jemals gestimmt hat, also diesen Vorsprung, den man hat, dass der einfach massiv geschrumpft ist, falls er denn überhaupt noch da ist. Und diese Länder natürlich auch bei ihrer Entwicklung durchaus einfach Schritte, die vielleicht hier im Westen gemacht worden sind, also was du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt sicherlich einige Länder, die direkt von gar kein Auto zu Elektroauto gehen werden, die diese Albernheit mit dem Verbrennungsmotor einfach komplett überspringen werden. Und die darum zu komplett anderen Lösungen für Probleme kommen werden, die sicherlich oft auch besser sind als die Lösungen, die hier in der westlichen Welt existieren.
Und ja, das passiert ja schon.
Also eben, die das Telefon übersprungen haben und direkt zum Smartphone gegangen sind oder direkt zum Mobiltelefon zumindest.
Vor allem, sie haben den Computer übersprungen.
Sie haben den Computer übersprungen, genau, diese ganzen Sachen. Und wo dann plötzlich so, ich krieg's ja immer noch mit, wenn ich mit deutschen Behörden zu tun habe, immer so dieses, ja, das brauchen wir aber im Original. Kann ich nicht.
Ja, genau, PDF das habe ich auch ständig. Es gibt kein Original. Ich habe nur dieses Online-Ticket.
Oh Gott, sowas. Ja, musst du ausdrucken und hast ein Original.
Genau, wieso?
Und dann scannst du sie doch ein und dann ist alles gut.
Ich kann es doch selber ausdrucken. Ja, ich brauche das Original. Ach, die Leute, ey. Das ist echt
schlimm. Ja, und das ist echt eine spannende Frage. Ich habe da neulich, du hast wahrscheinlich auch dieses Video gesehen von diesem, ich weiß gar nicht woher, ist norwegischer, schwedischer, ich sag jetzt mal nordländischer Erzähler, der so erzählt, wo denn eigentlich die ganzen Flüchtlinge aus Syrien hingehen. Also von wegen so, die kommen ja alle zu uns und eben, dass das mitnichten der Fall ist, sondern dass nur ein Bruchteil der Leute hierher kommt. Der hat auch noch ein anderes Video, nämlich dieses, warum fliegen die nicht einfach mit dem Flugzeug hierher?
Der Hans Rosig.
Ja.
Hans Rosig, der ist relativ bekannt, der ist so ein Statistiker.
Genau, und von dem habe ich irgendwie auf Skype so eine Sendung gesehen, das war irgendwie so auf Englisch und irgendwie so ein bisschen mit so vor Publikum, aber mit irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, eingespielten Lachen oder so, also das war so etwas merkwürdig. Also er hat das probiert, so ein bisschen lustig zu machen. Es hat unterhaltsam funktioniert. Und da ging es halt sehr stark so, wie hat sich die Welt in den letzten Jahren verändert? Also auch durchaus zum Positiven. Also zum Beispiel diese Bevölkerungsexplosion, die wir, die wir erleben. Dieses so, dass, ja, die in Afrika und in Asien, die bekommen ja alle so furchtbar viele Kinder und sowas. Und gerade in Asien stimmt das schlicht und ergreifend nicht mehr. Die Länder da haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten massive Anstrengungen unternommen, dass die Familien halt nicht mehr so explodieren und dass die Leute nicht mehr so wahnsinnig viele Kinder haben. Und das funktioniert. Also das ist, da ist die ein bis zwei Kind, also eher zwei Kind noch, aber so dieses, die wird da auch immer mehr zur Norm und wird auch immer, also der hat in diesem Vortrag, den er da gebracht hat, man denkt ja immer so, dass das weiterhin so exponentiell wächst, die Weltbevölkerung, aber er hat gesagt, nee, also Peak Baby oder Peak Kinder hatten wir irgendwann im Jahr 2002. Da hat man den größten Anteil an Kindern unter 15
neuen jungen Erwachsenen, ja.
Auf diesem Planeten. Und wahrscheinlich werden es niemals mehr, also in absehbare Zeit mehr werden, weil halt diese Generation, die da halt groß geworden ist, wenn die selber Kinder kriegen, dann sagen die, kriegen die halt keine 6, 7 Kinder mehr oder wie viele auch immer, sondern kriegen die 1, 2 Kinder. Weil sie halt dazugelernt
haben. Ja, also ich habe da auch eine Statistik, also wir sind auf jeden Fall schon, das Wachstum flacht ab, sage ich mal. Aber es wächst noch.
Ne? Ja klar, das wird auch noch lange wachsen.
Noch und wird auch noch, die wird auch noch länger wachsen und ich glaube, 10 Milliarden werden wir noch.
Genau, aber es wird jetzt nur noch wachsen, also ganz kurz, falls ich dich unterbrochen, es wird nicht mehr wachsen, weil die Leute so viele Kinder kriegen, sondern jetzt wächst es nur noch, weil die Leute immer älter werden. Und dadurch halt länger leben. Also die jetzt schon da sind, die werden halt sehr lange da bleiben. Und die nachfolgenden Generationen dann auch. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir bis auf alle Ewigkeiten unfassbar viele Menschen zu füttern haben. Sondern es wird, es werden halt vermutlich, werden es irgendwann nicht mehr so irre viel mehr werden. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gäbe, aber klingt alles machbar.
Mal zum Update, der Typ heißt Hans Rosling und der ist wirklich toll, also er hat viele Vorträge, die man sich anschauen kann, TED Talks und so weiter und so fort. Und der ist so ein Statistiker, ich glaube, ist ein Schwede und der hat halt echt extrem viel gearbeitet zu Armut, Armutsbekämpfung und die Entwicklung von, im Endeffekt die Entwicklung von Entwicklungsländern und wie sich da das entwickelt. Und das ist eigentlich, das macht einem echt gute Laune. Also wenn man halt ständig Nachrichten schaut, dann denkt man immer irgendwie, oh krass, irgendwie die ganze Welt ist im Arsch und überall ist Krieg und die Kinder hungern und sterben und das ist alles richtig, das gibt es alles. Aber rein statistisch gesehen gibt es echt super viele Indikatoren, die komplett in die andere Richtung deuten. Ja, es sterben immer noch Kinder, aber es stimmen immer weniger Kinder. Also Kindersterblichkeit geht zurück, gerade in den Entwicklungsländern. Die Zahl von geimpften Kindern steigt ganz rasant, vor allem in den Entwicklungsländern. Die Armut sinkt. Und das
Absurde, es ist absehbar, dass wir keine extreme Armut mehr haben werden. In wenigen Jahren.
Das Krasseste ist, das Krasseste ist halt, die Anzahl der Kriegstoten geht ständig zurück. Ne? Also obwohl man ständig das Gefühl hat, boah, überall Krieg, alle bringen sie sich um. Die Zahl der Kriegstoten war noch nie so niedrig wie jetzt. Und das, obwohl wir mehr Menschen haben als ewig, als je. Ne? Und das sind so Sachen, die machen eigentlich mal ganz gut Mut, so wenn man
sich
mal anschaut.
Ja, das ist lustig. Also es ist über die Nachrichten, finde ich, da kann man immer zwei Dinge sagen. Zum einen, die Nachrichten berichten nicht, was passiert, sondern sie berichten eigentlich darüber, was nicht passiert. Ich kann das mal kurz erläutern. Ich habe irgendwann mal bei Spiegel Online, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, so einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass eine Katze in einem Transportcontainer eingesperrt war, versehentlich, und im Wesentlichen nach 2 Wochen noch gelebt hat in diesem Transportcontainer. Wenn man diesen Artikel liest, könnte man jetzt davon ausgehen, dass Katzen durchaus 2 Wochen überleben, wenn man sie in einen Transportcontainer steckt, ohne Nahrung und ohne Trinken. Das wird mitnichten der Fall sein, sondern wahrscheinlich wird die Katze am Ende tot sein. Wenn sie nicht tot ist, dann steht es auf Spiegel Online. Dann ist es eine Nachricht. Nämlich, es ist nicht das Gewöhnliche ist die Nachricht, sondern das Ungewöhnliche ist die Nachricht. Das heißt, wir werden...
Moment mal, ich denke die ganze Zeit an Schrödinger.
Ja.
Zirkencontainer ist jetzt tot oder nicht?
Genau. Was ich sagen will, ist, wenn man aus dem Irak keine Nachrichten bekommt, dass da ständig Bomben explodieren und dass es ständig Selbstmordattentate gibt, dann heißt das entweder, dass es da keine Selbstmordattentate gibt, dann gibt es auch wirklich nichts zu berichten, oder das heißt, es gibt einfach so viele Selbstmordattentate, dass es schon Alltag ist und dass man darüber gar nicht mehr berichten muss. Mhm. Und es gibt nur so einen relativ kleinen Bereich dazwischen, in dem es die Nachrichten, es ist passiert und es ist, obwohl es passiert, ist es trotzdem noch berichtenswert. Und das ist sowas, was total die Wahrnehmung der Welt verzerrt. Und gerade so langsame, granulare Änderungen sind unsere Nachrichten und unsere Medien total taub für. Also dieses, hey, wenn wir noch das und das, also ich meine, sozusagen, wenn der letzte arme Mensch, der letzte sehr arme Mensch auf dieser Welt plötzlich nur noch arm ist, dann ist das kein großes Ereignis. Dann wird das einfach passieren. Aber dann passiert da nichts Berichtenswertes, dann ist da nichts, wo du die Kamera aufrichten kannst oder sowas.
Es gibt ja verschiedene Armutsdefinitionen und ich glaube, die populärste ist, glaube ich, immer noch, dass du das als Prozentsatz unterhalb des Lohnniveaus von so und so irgendwie siehst, ne? Also so ein prozentualer Wert ist, verglichen zu anderen, ne? Dann wirst du halt nie armutlos werden, also mit dieser Berechnungsgrundlage.
Natürlich, aber in dem Fall ging es um extreme Armut, also es sind Leute, die, man will auch nicht in Armut leben, also es ist, aber halt das ganz, ganz Schlimme ist weg. Also es geht darum, ich glaube, in extremer Armut, also Sie haben da als Beispiel sozusagen aus der extremen Armut in die Armut hat es jemand geschafft, wenn er sich ein Fahrrad gekauft hat. Also wenn du in der Lage bist, dir ein Fahrrad zu finanzieren, was dir wiederum ermöglicht, dann schneller irgendwo hinzukommen und dadurch produktiver zu sein und dadurch besser für deinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Also das ist quasi so ein Schritt aus der extremen Armut heraus.
In unserer Jugend gab es ja halt diese richtig krassen Hungersnöte, ne? Also ich weiß noch irgendwie so Somalia, wo dann halt diese hungernden Kindern, wo du dir immer gesehen hast im Fernsehen. So. Also wirklich, wo einfach wirklich keine Nahrung war, ja, und wo irgendwie durch Missernten oder vor allem natürlich auch politische Konflikte, die da waren, plötzlich halt kein Essen da war und wo halt wirklich ganze Bevölkerung wirklich komplett hingerafft wurden durch Hunger, ja. Natürlich hast du noch Leute, die verhungern, aber du hast halt nicht, das in dieser Dimension gibt es das nicht mehr, ja. Und das ist schon krass. Also wenn man das bedenkt, dann ist ja schon eine Menge auch Positives passiert. Ja?
Auch wenn es nicht immer so scheint, es wird sehr, 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 sehr langsam auch doch besser. Und
jetzt habe ich hier gerade ein extremes Krachen drin in deinem.
Oh nein.
Ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme.
Das hoffe ich auch. Und ich hoffe, das ist nicht draußen im Wollen wir vielleicht noch, willst du vielleicht noch mal kurz anrufen oder sowas?
Ja.
Dann leg doch noch mal kurz auf und warte mal ganz kurz. Okay. Ich mach mal hier.
Frag mal im Stream. Hallo, sag mal per Twitter, ob ihr auch dieses Rauschen bei Max hört. Aber ich leg jetzt mal auf, ja?
So, mal gucken, ob das jetzt auf der Aufnahme drauf war, das Geräusch, wie man das gehört hat. So, jetzt rufe ich einfach Michi nochmal an hier. Ich weiß nicht, ob ihr das alles hört. Und da ist er wieder. Bist wieder da? Sehr gut. Hoffentlich bleibt es dabei. Ich hoffe mal, dass das jetzt, dass das nur die Internetverbindung ist, die schlecht geworden ist zu dir oder sowas. Oh, warte mal ganz kurz. Scheiße. Ich glaube, dich kann man jetzt gerade nicht hören. Oh, fuck. Also, darum kann man dich nicht hören. So, okay, jetzt,
jetzt bist du wieder kacke. Jetzt bist du wieder kacke.
Jetzt bin ich wieder kacke?
Ja. Jetzt ist wieder alles doof.
Erstaunlich. Genau in dem Moment, in dem ich, ich hatte ja nämlich die, Damit man das Klingeln nicht auf der Leitung hört, damit man das nicht auf der Aufnahme hat, habe ich den Output gewechselt für dich, für das Skype-Klingeln und habe dabei aber den falschen Output gewechselt, nämlich habe den Output gewechselt, auf dem deine Stimme war, weswegen man jetzt kurz deine Stimme, also als wir wieder die Verbindung hatten, konnte ich dich zwar hören, aber Mann.
Ja, also die Störung werden auch im Stream wahrgenommen.
Ach, scheiße. Tja, vorbei. Dann drücke ich wohl mal kurz Stopp. Boote hier alles neu. Klopfe nochmal auf Holz. Ach man, Audio-Dreck. So, okay. Kurz Stopp. So, jetzt haben wir den Rechner neu gebootet. Meins kann ich sehen. Sagt mal was, Michi?
Hallo?
Ja, okay. Dich kann ich auch sehen. Ach man.
Tja.
So, wir waren gerade an dem Punkt, dass die Welt doch durchaus besser wird. Das Einzige, was nicht besser wird, ist Audioaufnahmen. Offensichtlich.
Audioaufnahmen sind
das große Problem. Wir machen mal eine, ich würde sagen, wir starten mal eine Demonstration. Patriotische Podcaster gegen die Verschlechterung des Audio-Streams in Europa.
Ich frage mich ja auch echt, was zuerst kommt, irgendwie das ein stabiles Audio-Setup oder eine bemannte Mars-Mission. Das ist wirklich, das interessiert mich wirklich. Also
ja, oder anders formuliert, wo werden wir zuerst landen? Auf dem Mars oder auf BER?
Genau.
Ach ja, das ist
eine bemannte Mission zu BER.
Das ja, bemannte Mission zu BER. Ach ja. Dann wird da einer zurückgelassen, der dann sich quasi in Berlin durchschlagen muss nach 500 Tagen.
Ja.
Ich habe neulich ein Interview zu The Martian gesehen.
Mhm. Ich habe den Film gesehen gestern.
Du hast den Film gesehen?
Sehr, sehr gut. Ich habe auch das Buch gelesen.
Genau, ich will jetzt, glaube ich, das Buch vorher lesen, bevor ich den Film sehe. Ab zum Film sehen komme ich eh nicht, ich habe ein Kind. Also insofern, wem erzähle ich da eigentlich was? Aber das Buch will ich jetzt doch gerne lesen. Insbesondere habe ich also dieses Interview mit dem Autor, das hat hier Adam Savage, den ich ja sehr schätze, gemacht. Das ist der eine Moderator von Mythbusters, der so ein Hypergeek ist auch. Also das ist, ich kriege jetzt so ein paar Sachen von dem drumherum noch mit. Und macht sehr großen Spaß, den zu beobachten. Und der hat halt diesen Autor, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen, von The Martian interviewt. Und es war so geil, wie die so, also zum Beispiel gibt es, das wird in dem Buch gar nicht genannt und auch darum nicht im Film, aber er weiß halt, wann diese Mars-Mission startet. Also die hat halt einen Starttermin. Weil um die Länge der Mars-Reise zu berechnen und sowas, also um das alles hinzukriegen, braucht er halt ein konkretes Datum. Und zum Beispiel so ein Audiosignal oder ein Funksignal von der Erde zum Mars, das braucht ja ein paar Minuten. Und die Zeit, wie lange das dauert, variiert halt ziemlich stark. Also irgendwie zwischen wohl so einstellige Minutenzahl bis hoch zu irgendwie, ich weiß nicht, 25 Minuten oder sowas.
Und ich glaube, 12 Minuten ist, glaube ich, so. Ja, ja klar, also es variiert, ja.
Also es variiert also, relativ stark und um zu berechnen, also das stimmt auch in dem Buch wohl, also es stimmt überein mit zu dem
und dem Zeitpunkt. Er hat sich dann komplett das Modell selber geschrieben, wo er sozusagen die gesamten Zyklen des Sonnensystems vorausberechnet in die Zukunft, in der er das dann auch stattfinden lässt. Und er weiß ganz genau, wann halt dieser Zyklus ist, wo eine theoretische Mars-Mission möglich wäre. Und alle 4 Jahre ist das ja so irgendwie, dass halt die Mars und Erde nah beieinander genug sind, sodass das halt halt sinnvoll ist, eine Mars-Mission zu machen, ne? Und er hat das alles komplett durchgerechnet.
Genau.
Alles, was man in diesem Buch liest, ist wirklich akkurat durchgerechnet.
Genau, und es war halt
könnte genauso stattfinden.
Es war halt notwendig für das Buch, für den Plot, ist es halt an einer Stelle, ich habe das Buch noch nicht gelesen, darum weiß ich nicht, dass Thanksgiving, also dass die zu Thanksgiving auf dem Mars sind. Und darum musste er die Mars-Mission auch so legen, dass sie tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auf dem Mars sein wird, dass dann halt auch noch Thanksgiving am richtigen Termin ist. Und
ja, ja, ja.
Das hat er halt noch. Und es gibt wohl eine im Buch gibt es wohl. Also,
es ist so ein Nerd-Scheiß, ey.
Total.
Das ist echt geil.
Und das Buch ist
also,
gar nicht.
Das Buch ist ein super Nerd-Scheiß. Das ist geil. Also richtig geiler Nerd-Scheiß. Also so, macht voll Spaß. Weil's halt so.
Ich will das unbedingt lesen. Und was halt auch war, er hat das am Anfang gar nicht als Buch geschrieben, sondern es ist halt irgendwann aufgegeben, dass er nochmal. Also er wollte immer ein Autor sein, aber dachte halt, er wird nie einer. Beziehungsweise hat es mal probiert und hat dann die Hoffnung aufgegeben und hat darum quasi seine. Also es ist mehr oder weniger als Blog erschienen. Also man konnte das kostenlos runterladen, dieses Buch. So ein bisschen als Serie quasi hier und da mal wieder ein Kapitel verändert, wobei er sich von vornherein die Freiheit gelassen hat, also sozusagen, hey, wenn ich irgendwie feststelle, dass ich ganz hinten im Plot irgendwie was brauche und dafür vorne sich dafür was ändern muss, dann nimmt er sich die Freiheit heraus, das zu machen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass er halt, während er das schon geschrieben hatte, war er schon relativ so in NASA-Kreisen und sowas durchaus eine Leserschaft gehabt, die ihn dann auch alle korrigiert haben. Also die dann so gesagt haben, so, nö, das funktioniert gar nicht. Du hast deine Chemie falsch gekriegt und sowas, weil du keine Ahnung von Chemie hast. Und ein Fehler ist wohl noch im Buch drin, tatsächlich, der war dann nicht mehr korrigierbar. Da hat nämlich jemand ausgerechnet, ja, okay, du erzeugst Wasser, du hast Wasserstoff und du hast Sauerstoff. Und dann erzeugst du das und das, diese aus den Maßen, die in dieser Bereich, in dem man da lebt, also diese künstliche Welt
auf der Hab, ja.
The Hab, konnte ich halt errechnen, dass das ungefähr das und das Volumen hat, also hätte der Temperaturanstieg innerhalb der Sphäre hätte so und so groß sein müssen, mit anderen Worten, der wäre verbrannt. Okay. Und das ist jetzt ein Fehler, der ist tatsächlich im Buch drin. Aber dann auch so, ja,
ist auch ein bisschen nicht blöd für die Handlung dann. Also,
naja, er hätte es halt gelöst, das Problem. Also er hat tausend Ideen, wie er dieses Problem dann halt noch gelöst hätte, und diese Lösung für das Problem hätte er gerne noch in das Buch eingebaut. Also er hätte das gerne so wirklich, dass es einfach hundertprozentig passt, und das finde ich schon mal so geil. Und am Ende dieses Buches wird dann auch noch, also ich habe dann so mitten im Interview gesagt, oh, seine Meinung zu Gravity würde ich ja gerne mal wissen. Und zum Glück kam am Ende die Frage tatsächlich noch, wie ist es denn so mit Gravity? Und er hat sich sehr freundlich über Gravity geäußert, aber
diplomatisch.
Also er meinte also die Ausstattung, wie das aussieht in Gravity, also wie die Raumkapsel von innen aussieht und sowas, das ist wohl alles tatsächlich perfekt. Aber er hat sich dann ein bisschen lustig gemacht über die Protagonist Following Debris Field, also das den Hauptdarsteller folgende Müllfelder. Also es geht ja in Gravity, geht es ja in erster Linie darum, dass ständig irgendwas von einer von Müll, von Weltraummüll sozusagen zerstört wird. Und wo man nicht so drüber nachdenkt, aber wo er sagt, ja, also im ersten Durchlauf wird die eine Raumstation, wird das Space Shuttle zerstört, im nächsten Durchlauf wird dann die ISS zerstört. Warum ist die denn eigentlich nicht schon im ersten Durchlauf zerstört worden, wenn sie schon im Bereich lag, und sondern jetzt erst im zweiten? Wie kann das denn überhaupt sein, abgesehen davon, dass sich wohl der Weltraumschrott, also wenn der Weltraumschrott sich halt so schnell bewegt, dann ist der per Definition nicht auf derselben Umlaufbahn wie die langsam bewegenden Objekte, weil halt ein schneller bewegendes Objekt hat eine größere Umlaufbahn. Also mit anderen Worten, zweimal würden die nie aufeinander treffen auf derselben Umlaufbahn und sowas. Also hat echt nicht viele gute Haare an Gravity gelassen. Ja. Aber
Also das ist wirklich spannend. Also ich habe das Buch gelesen und das macht auch total Sinn. Das wusste ich nicht, dass er das als Blog veröffentlicht hat, aber es macht wirklich Sinn, weil das Buch besteht fast ausschließlich, also nicht ausschließlich, aber zum großen Teil aus Tagebucheinträgen von diesem Mark Watney. Watney ist ja der zurückgelassene Astronaut. Und der schreibt halt Tagebucheinträge, und du kriegst im Endeffekt alles immer aus seiner Perspektive der Tagebucheinträge rückblickend mit, was passiert ist, ja. Außer alles, was auf der Erde passiert, die ganzen parallelen Entwicklungen auf der Erde, die werden dann halt immer so von einem normalen Erzähler erzählt. Aber alles, was auf dem Mars passiert, wird halt von Mark Watney in Tagebucheinträgen geschrieben. Das Buch besteht so hauptsächlich aus Tagebucheinträgen. Und macht echt Spaß zu lesen, ist sau spannend, und es gibt ein schönes XKCD-Comic, da einer sitzt irgendwie am Rechner und der andere kommt an und meinte so, ey krass, hier, The Martian wird verfilmt, und dann sagt er irgendwie, ja krass, was ist denn das für ein Film? Und dann meinte er, ja, ich habe das Buch gelesen, kennst du Apollo 13, den Film? Ne? Und da gibt es diese Szene, wo sie das Problem haben mit dem, ich glaube, CO2-Filter oder sowas war das. Und dann, der ist ausgefallen, und dann müssen sie irgendwie rausfinden, wie sie jetzt diesen CO2-Filter halt mit den begrenzten Mitteln, die sie an Bord haben, auf der Rückseite des Mondes einfach austauschen gegen ein Provisorium.
Wie sie einen neuen Filter
bauen. Neuen Filter bauen. Und dann gibt es diese Szene, wo die Ingenieure in der NASA halt halt ganz viel Kram auf so einen Tisch packen und sagen, so, das ist das, was die Leute in der Kapsel halt zur Verfügung haben an Materialien, und wir müssen daraus jetzt einen CO2-Filter bauen. Ja, und dann jedenfalls meint dann irgendwie ein XKCD, also im Endeffekt ist das diese Szene aus Apollo 13 als ganzer Film.
Genau. So hat übrigens der Autor auch selber beschrieben.
Ja.
Also er ist, in dem Interview hat er es selber so beschrieben. Hat es beschrieben, diese Szene aus Apollo 13, nur das ganze Buch so. Und ich liebe diese Szene und darum
die
ist das ganze
cool, ne?
Ja, und ja. Also hat der Autor halt gesagt, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig an. Ich habe diesen Film vor sehr langer Zeit mal gesehen und seitdem nie wieder. Und ja, das ist echt, und das fing auch so an, dieses Interview ist durchaus, also es hat seine Längen, aber es ist durchaus sehr sehenswert. So wie er am Anfang so beschreibt, so ja, und dann, wenn er irgendwelche Science-Fiction-Bücher liest, wie es dann immer für irgendwelchen persönlichen Konflikten kommt, weil irgendjemand halt eine unverarbeitete Geschichte mit sich rumschleift und die dann doch irgendwie alle nicht teamfähig sind. Und dann so, nein, das sind Astronauten, die werden jahrzehntelang auf daraus rausgecastet für diese Mission, und wenn da jemand auf eine Mars-Mission geht, dann arbeiten die perfekt als Team zusammen, weil die nämlich diese Situation jahrelang trainiert haben und weil die NASA da nicht irgendwelche Leute hochschickt, die noch irgendwelche unverarbeiteten Probleme haben und so, und was total Sinn macht. Also er hat dann so auch so beschrieben, wie er dann so, dass es für ihn total klar ist, dass dieses Team rundum perfekt funktioniert und dass die ihr Raumschiff durch und durch kennen, weil die es halt jahrelang auf diesem Raumschiff trainiert haben und dafür darauf eingerichtet sind, jede Situation perfekt zu kennen und sowas. Also das ist ja ein schönes Interview, kann man sich auf jeden Fall geben.
Okay, ja, das müsste ich mir auch mal angucken. Also wie gesagt, also den Film kann ich auch empfehlen. Sie haben relativ wenig weggelassen aus der Handlung vom Buch, und was sie weggelassen haben, war auch nicht handlungstragend. Also gibt es ein paar Sachen, die dann, also es stört nicht, ne? Und das ist echt extrem nah am Buch dran, und halt natürlich nimmt sich der Film so ein bisschen Freiheiten raus, ein paar Sachen zu verändern.
Hallo?
Ja. Das Bildmedium besser. Bin ich noch da?
Ja, du bist noch da, ja, aber zwischendurch war es ein bisschen schlechter.
Okay. Um das Bildmedium halt so ein bisschen zum Einsatz zu bringen, ne? Das ist halt einfach auch, ne, das ist halt, macht natürlich Sinn, manchmal so ein paar Sachen abzuändern, damit das irgendwie besser hinhaut.
Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass das jetzt schon verfilmt worden ist, weil irgendwie so diese Idee, dass da halt ein Typ, der wirklich sich total auf die, also der sich so reingenördet hat, dieses komplette Buch so gemacht hat, fände ich ja eigentlich schön, wenn sich da noch so ein ganzes Universum drum entwickelt hätte. Also wenn, wir haben zum Beispiel in dem Interview auch über so Badges gesprochen, also dass natürlich so ein Missionsbadge irgendwie existieren muss. Und das werden die jetzt für den Film gemacht haben, und das werden die sicherlich auch ganz gut gemacht haben für den Film. Aber ich finde es halt schade, dass das nicht noch so ein bisschen auf dieser Underground-Ebene passiert ist, sondern dass es jetzt sozusagen durch den Film ist jetzt, wie sieht dieser, wie heißt der, Mark Watts?
Mark Watney.
Wie sieht der aus, ist jetzt für alle Zeiten festbestimmt, und wie sieht das Raumschiff aus, ist jetzt festbestimmt, und so. Das ist jetzt alles nicht mehr so richtig flexibel, sondern ist doch alles ein bisschen festgefahren, leider. Aber ich hoffe, ich schaffe es, dieses Buch zu lesen, und eines fernen Tages, wenn mein Kind aus dem Haus ist, dann werde ich auch es vielleicht mal schaffen, diesen Film zu sehen.
Ja. Bei der Gelegenheit vielleicht noch, ich habe noch einen schönen Longread gelesen. Es gibt ja dieses Blog, kennst du vielleicht, Wait But Why? Die haben immer es ist so ein Typ, der nerdet sich halt auch mal irgendwelche Themen rein. Extrem viel liest er dazu, ganz viel, und schreibt das dann aber auf so eine total lustige, naive, so Erklärbär-Art dann alles auf. Ja?
Okay. Also,
und macht dann noch so lustige Zeichnungen dazu, so mit Delupe-Paint oder sowas. Also die ganz komisch aussehen, aber halt eigentlich ziemlich gut funktionieren, einfach so als Illustration. WaitButWhy.com, glaube ich, heißt das ja. Und da habe ich jetzt schon einige Sachen. Auch ganz populär. Das ging tatsächlich um die Mars-Mission. Ne? Also fängt so ein bisschen damit an, so ein bisschen das Problem zu definieren, dass wir Menschen ja irgendwie auf einer einzigen Erde relativ vulnerable sind, im Sinne von, wenn hier was schief läuft, und zwar so richtig schief läuft, also nicht nur einfach nur ein bisschen, sondern richtig schief läuft, dann
also
sind
wir halt einfach weg.
Genau, also zum Beispiel Trump Präsident wird oder ein riesengroßer Asteroid hier einschlägt, ne? Dann sind wir halt einfach weg vom Fenster.
Und, also wir brauchen ein bisschen Redundanz.
Genau, und das heißt, also wir brauchen Redundanz. Und tatsächlich ist das so die Leitidee, jedenfalls laut dieses Artikels, von dem ganzen SpaceX-Ding von Elon Musk.
Nee, das ist nicht Elon Musk, SpaceX, oder? Doch, ist er.
Was?
Stimmt, nee, du hast recht. Nein, alles
doch,
gut.
Doch,
ja. Ja,
sorry. Als die eigentliche, sozusagen eigentliche Antrieb, da dieses SpaceX zu machen, ist eigentlich eine Mars-Mission. Und zwar nicht nur irgendeine Mars-Mission, sondern tatsächlich kommerzielle Mars-Mission mit mit einem gewissen Anteil von Menschen, die stationär auf dem Mars leben. Das ist so das Endziel von SpaceX sozusagen, das definierte. Und da gibt es tatsächlich, er hat sich mit dem Musk getroffen. Der Musk ist nämlich tatsächlich auch ein großer Fan von Wait But Why.
Deswegen okay. Hat
Musk sich bei ihm gemeldet, sich mit ihm zu treffen. Und er durfte dann halt alles fragen und durfte irgendwie zum SpaceX mit den Ingenieuren quatschen und so weiter und so fort. Und jedenfalls ist es ganz spannend, weil der Musk, der glaubt da richtig dran, ne, dass die halt, dass noch in seiner Lebzeit halt kommerzielle Mars-Missionen, also kommerzielle Mars-Tourismus stattfinden wird. Und zwar mit einer Fahrkarte von unter $100,000. Das ist das Ziel, ja. Also er will unter $100,000 Leute zum Mars hinbringen.
Also kann man schon mal anfangen zu sparen.
Genau, also wo halt, sag ich mal, natürlich nicht jeder mitfliegen kann, aber wo halt schon ein ziemlich großer Teil der Menschheit sich in der Lage sehen würde, so ein Ticket zu kaufen. Ja.
Ist das dann One-Way oder auch wieder zurück?
Nee, es wäre dann auch wieder zurück.
Ah.
Und zwar halt dann 4 Jahre später. Ne?
Ah, also okay.
Du würdest dann halt hin und dann dort 4 Jahre bleiben und könntest dann halt alle 4 Jahre kannst du dann ja irgendwie wieder zurückfliegen, wenn halt wieder das Fenster da ist, dass Mars und Erde nah beieinander sind. Und ja, das ist sehr spannend, also weil weil tatsächlich dieser Plan schon immer so existiert hat mit mehreren Stufen und die erste Stufe war halt irgendwie, ich steige in die Raumfahrt ein und das hat er ja geschafft, ne, mit seinem SpaceX-Ding, ist jetzt mittlerweile anerkannt. Jetzt Phase 2 ist halt irgendwie Raumfahrt zu disrupten mit extrem viel günstigeren Flügen, ne? Starts und das ist auch gerade, da ist er ja total dabei, also er ist jetzt glaube ich irgendwie kostet ein Zehntel, also so ein Satellit hochzuschießen kostet bei ihm so ein Zehntel von dem, was NASA und so.
Ist aber auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es schief geht.
Ja, aber obwohl das hast du immer, ne? Und also das halt Dinge schief und bei der Raumfahrt und er hat wohl von der Quote her eine sehr, sehr viel bessere Quote als alle anderen Raumfahrtagenturen.
Okay.
Das ist jetzt Stufe 3, die wesentlichste. Nächster Schritt ist jetzt, Raketen zu entwickeln, die wiederverwertbar sind. Und da ist er jetzt sozusagen dabei, tatsächlich Raketen zu bauen, die wieder landen können. Ne?
Genau, das haben und sie jetzt, das probieren sie, das ist zweimal jetzt schief gegangen, glaube ich, die Landung der Raketen.
Genau, das geht momentan noch schief, aber sie haben da jetzt schon Ansätze drin, die weiter sind als alles, was in der Hinsicht jemals erforscht wurde. Und das ist natürlich eine der Haupthürden für eine Mars-Mission, weil du musst halt bei einer Mars-Mission ja nicht nur zum Mars hinkommen, sondern du musst halt vom Mars auch wieder wegkommen.
Es gibt ja viele, die gehen davon aus, dass man das erstmal nicht macht. Darum frage ich, ob es ein One-Way-Ticket ist oder zwei, der Two-Way.
Ja, der erste ist natürlich ein One-Way. Ne? Es kann natürlich sein, dass man da erstmal ein One-Way macht und sich darauf verlässt, dass halt die nächste Mars-Mission dann irgendwie mit einer weiteren Technologie es schafft, dann wieder zurückkommt.
Genau. Ne?
Aber ja. Also das ist irgendwie ganz spannend und also den Artikel kann ich nur empfehlen. Es ist auch ein bisschen naiv, also so ist das halt irgendwie bei Wait, What, Why. Es ist informiert, aber naiv, ja.
Mhm.
Aber es macht schon Spaß zu lesen und es ist echt geiler Nerdkram.
Guck ich mir auf jeden Fall mal an.
Mhm. Ja, aber wenn wir kurz nochmal über die Erde sprechen, weil hier ist ja auch noch einiges im Argen.
Okay, das ist mir ein bisschen zu spezifisch. Leg los.
Es gibt noch diesen anderen Planeten, wie hieß er noch? Erde. Ja, ich wollte noch mal kurz zurück zur Flüchtlingskrise.
Ja.
Weil es halt schon, also wir haben jetzt diesen Aspekt genannt mit irgendwie das Bevölkerungsschrumpfungstendenz wird jetzt umgekehrt wieder in Deutschland. Und das ist erstmal super krass, ja. Aber wir haben dann natürlich jetzt gerade die eigentlich viel krassere Diskussion, die momentan ja hier in Deutschland abgeht, ist halt diese Frage mit, also es gibt ganz viele Leute, die sagen so, oh, es sind zu viele Merkel, also so Flüchtlinge aufnehmen ist ja okay, aber jetzt muss auch mal hier Ende sein, weil sonst passieren ganz schlimme Dinge. Ja?
Mhm.
Und nun ist es ganz klar, dass es natürlich nicht einfach ist, auf einen Schlag super viele Leute aufzunehmen und die zu versorgen und so weiter und so fort. Und wenn man sich die Situation in den Aufnahmelagern anschaut, dann ist das auch echt nicht schön.
Mhm.
Da sind Leute überfordert. Also hier in Berlin haben wir ja das LAGESO, das Landesamt für Soziales und Gesundheit oder Gesundheit und Soziales. Und die sind überfordert, was aber auch politisch gewollt ist.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Also die CDU mauert da ganz massiv, da halt Besserung reinzubringen.
Das ist unfassbar. Im Senat. Das ist wirklich so.
Aus unfassbar. Einer Politik heraus zu glauben, wenn die Leute hier nur irgendwie auf der Straße stehen und frieren, dann ist das ja abschreckend und dann kommen nicht so viele Leute. Also es ist wirklich die Logik, ja. Das ist wirklich die Logik.
Offensichtlich, also es ist nicht die erklärte Logik, aber ja, das ist offensichtlich die Logik. Das ist.
Nee, das wird auch so ein bisschen andeutungsweise wird das auch so erklärt. Also.
Das ist wirklich, das finde ich, also darüber lese ich über dieses Lage so, dass das jetzt seit Wochen oder Monaten nur noch dadurch überhaupt in der Lage ist zu handeln, weil es so viele Freiwillige gibt.
Ja. Es ging im Sommer los. Also da waren, das ging ja schon, da waren die komplett schon überfordert.
Das ist absehbar, dass da die ersten Leute schlimme Erfrierungsprobleme haben werden vor diesem LAGISO.
Ja.
Und falls
man sagen, das LAGISO ist halt das, wo die Flüchtlinge überhaupt hin müssen, um sich überhaupt das erste Mal zu registrieren.
Genau.
Bevor irgendetwas passiert, müssen sie dorthin. Und dann von dort kriegen sie dann halt erst überhaupt eine Unterkunft zugewiesen. Das heißt, sie kommen dort an und sie haben noch keine Unterkunft. Und
sie haben darüber hinaus, also sie haben keine Unterkunft, sie haben kein Geld, sie haben kein
nicht zu essen,
nicht gar zu nicht. Essen, sie haben können sich nicht fortbewegen. Selbst, also es gibt ja dieses, dass dieses LAGISO da manchmal Gutscheine für Hostels verteilt. Die Hostels nehmen die nicht an, weil das LAGISO dann, wenn man die Gutscheine dann einreicht, so ewig lange braucht, bis das Geld dann bezahlt wird, sodass die Hostels sagen, sorry, können wir dich nicht aufnehmen oder wie auch immer. Das ist unfassbar. Es ist so unfassbar, wie dieses reiche Land, dieser sich, also Schmidtlepp hier, wie heißt er gleich mit, der ja nun
Christopher Lauer,
der sicherlich eine streitbare Person ist, aber nicht um direkte Worte oder um große Worte verlegen ist, spricht von einem Failed State. Und ich weiß nicht, wie man es anders bezeichnen soll als das.
Ja.
Also dieses, was da in Budapest an diesem Bahnhof offensichtlich passiert ist, diese Zustände, die da herrschen und welche Zustände da in Berlin herrschen. Das ist, ich finde es wirklich unfassbar. Also das ist immer wieder, wie die Menschen, also man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit ihren Erbsmitgliedern umgeht. Und das ist hier in San Francisco sind das die Obdachlosen, denen es so furchtbar geht. Und in Berlin sind es aber, glaube ich, jetzt die Flüchtlinge, denen es gerade noch dreckiger geht. Und das ist kein Zustand. Und ich finde diese ganze Diskussion darüber, so dieses, dass man, ja, wie viele Leute können wir denn verkraften und sowas, das ist ja so, als ob man sozusagen eine Wahl hätte. Also als ob es die Möglichkeit gäbe zu sagen, so, ja, wenn man die Grenzen einfach, wenn man einfach die nicht mehr reinlässt, dann bleiben die da, wo sie sind, dann geht es denen da halt gut. Nee, die sind da, ja. Da ist Krieg. Und die werden weiterhin kommen, auch wenn weil Krieg ist und sie müssen aus diesem Kriegsgebiet weg. Und wenn sie hier legal nicht mehr rein können, beziehungsweise wenn einfach sich rausstellt, dass offensichtlich das Lage so, dann werden sie halt illegal kommen. Weil warum soll ich mich da warum soll ich mich da 20 Wochen vor das Lagi so jeden Morgen legen, wenn ich dann doch nur rausgeschmissen werde? Also komme ich illegal rein, also hat man plötzlich ein Problem mit illegaler Einwanderung. Dadurch hat man plötzlich, die Leute müssen irgendwas machen, sie müssen halt irgendwo von leben, das heißt, sie werden zwangsläufig in die Kriminalität abgedrückt. Also so dieses so tun, als wenn man das, dieses Problem nur lang genug rauszögert, dass das dann quasi von alleine weggeht und dass man damit keine humanitäre Katastrophe anrichten würde. Das finde ich so ein Ausmaß an Naivität. Also so, auch wenn ich irgendwie in einer FAZ lese, ja, wie viel können wir uns denn erlauben als Gesellschaft oder sowas, so diese ganzen Diskussionen.
Genau.
Das sind Menschen, die sterben, wenn wir das nicht machen, was wir gerade
tun. Da gab es auch einen Text von Thomas Fischer, irgendwie diesen Bundesrichter, der immer in der Zeit schreibt.
Ja. Ne?
Und der hatte einen ziemlich geilen langen Text über die Flüchtlingskrise, wo er sich so ein bisschen auch über die ganzen Leute da lustig gemacht hat. Also unter anderem gab es da so eine Talkshow, auf die er sich da bezieht, die habe ich nicht gesehen, egal. Auf jeden Fall, da gab es halt auch mal diese Argumente mit irgendwie, ja, und wir müssen ja irgendwie, wie viel können wir denn noch überhaupt aufnehmen? Und dann rechnet er es halt einfach mal alles ganz cool durch und sagt so, ja, und wie viele Flüchtlinge gibt es auf der Welt, wenn wir die jetzt alle nach Deutschland holen würden, ja? Und rechnet er dann aus, hätten wir immer noch nicht die Bevölkerungsdichte von Japan, so, ja? Wenn wir alle Flüchtlinge, die es momentan auf der Welt gibt, aufnehmen würden, hätten wir noch nicht die Bevölkerungsdichte von, sag ich mal, sehr eng besiedelten Gebieten, die es jetzt schon gibt. Ja? Und also das rechnet er alles durch und das sagt, also wo soll denn jetzt hier irgendwie diese Grenze sein? Ja? Und dann kommt er eigentlich irgendwann drauf, dass diese Grenze definiert wird, dort, wo wir wo wir uns einschränken müssen. Also wo wir Deutschen oder die, wie hier schon leben, irgendwelche, auch wenn es nur kleinere Unannehmlichkeiten dafür in Kauf nehmen müssten. Ja, dann, das ist das, was sie eigentlich meinen. Mhm. Ja. Und dann schreibt er halt ganz richtig, was ist das denn bitte für eine arme Definition von zu viel? Ja, was ist denn das für ein unglaublich ekelhaft kleine Idee von zu viel? Was ist das für eine ekelhafte kleine Idee von Menschlichkeit? Ich nehme nur so lange Leute auf, wie ich davon nichts spüren muss. So, what the fuck? Was soll der Scheiß?
Es geht sogar schon vorher los. Es geht ja sogar schon los bei, für viele Leute doch bei, wenn, sobald ich das Gefühl habe, irgendwann mal was spüren zu können. Also das ist ja, die aktuelle Diskussion, die stattfindet, geht ja, okay, das sind irgendwie ein paar Turnhallen belegt, aber soweit ich das mitkriege, ist es ja nicht so, dass man ernsthaft was davon spüren würde. Also dieses Land hat nach wie vor eigentlich alles im Überfluss, trotz dieser Zuwanderer, aber trotzdem findet die Diskussion schon statt. Also man, bevor das Problem überhaupt da ist, diskutiert man schon rüber, aber sobald es dann da ist, was machen wir denn dann?
Ja, also und das ist irgendwie das ist schon krass. Also ich meine, das ist schon auch ich meine, du sagst es halt völlig richtig, ne? Angela Merkel hat damals hat da die Grenzen aufgemacht, also für Syrer, sie hat ja dieses Dublin II für Syrer ausgekoppelt, das ist im Endeffekt das, was man heutzutage sagt, sie hat die Grenzen aufgemacht, das hat sie ja nicht gemacht. Sie hat halt Dublin II für syrische Flüchtlinge aufgehoben,
ja.
Zeitweise. Ne? Wobei man sagen muss, dass diese Dublin-Abkommen, da wird sich halt mal dran gehalten, mal nicht dran gehalten und das ist, in der Praxis ist das nie so strikt, wie das irgendwie passiert. So, ja. Auch vorher schon nicht. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Und sie hat halt einfach diese Entscheidungen gemacht irgendwie und das war einfach, sie hat damit eine humanitäre Katastrophe verhindert. Also sie hatte gar keine andere Wahl. Die Leute waren dort in Ungarn und hingen da fest und Ungarn, Orban, ja, das wissen wir, der hätte die eiskalt verhungern lassen. Der hätte die eiskalt oder einfach wieder abgeschoben, zurückgeschickt oder was weiß ich. Der hätte komplett eine humanitäre Katastrophe in Kauf genommen. Das wäre dem scheißegal gewesen. direkt in seinem Land hätte er Leute sterben lassen. Mhm. Und Merkel konnte eigentlich nichts anderes machen, eigentlich. Sie musste das machen. Ja? Also sie war so auch. Ich will das überdramatisieren, dass Merkel jetzt so unglaublich toll ist, sondern ich glaube, sie hatte da auch echt relativ wenig Wahl, wenn sie nicht komplett eiskalt diese Leute hätte verhungern lassen.
Ja, aber da sehe ich ehrlich gesagt in anderen Bereichen, also wenn ich da das Horst Seehofer sehe und sowas, also sie hätte sich auch so verhalten können. Ja. Also es ist, ich finde, dass also tatsächlich in der Situation zeigt es auch, dass sie sozusagen, dass sie eine gewisse Form von Anstand hat, den ich so ein bisschen die ganze Zeit bei ihr erhofft hatte, aber nie so, also oder das Gefühl hatte, dass er da ist, aber wo man sich halt nie so sicher war. Und wenn man sich jetzt hier so eben Horst Seehofer anguckt oder auch hier Teile Sigmar Gabriel in Teilen, wie mit ihrer Machtgeilheit da sozusagen dem Plebs nachreden, das ist, so kann man es halt auch machen. Und also beziehungsweise, also so sollte man es nicht machen, aber so ist man es doch eher gewohnt.
Ja, ganz ehrlich, wäre Horst Seehofer nicht einfach nur irgendwie der Schreier aus München, sondern wäre in dem Moment Kanzler gewesen. Ich glaube gar nicht, dass er so vielleicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass er anders gehandelt hätte. Mhm. Also ich glaube, er ist in der Position, dicken Macker zu machen. Ich glaube aber, er hätte vielleicht auch gar nicht anders gehandelt. Aber ich weiß, es ist natürlich so eine Spekulation.
Klar.
Aber schon recht mit Merkel. Wir sehen Merkel in einer komplett neuen Rolle.
Ja.
Also wir haben Merkel noch nie für irgendein Thema persönlich in die Schusslinie gehen sehen. Und das tut sie gerade. Das ist das allererste Mal, dass ich jemals sehe, dass Merkel persönlich für ein Thema in die Schusslinie geht und sagt, das ist meine Politik, ich stehe hier und verantworte sie und wer diese Politik gegen diese Politik ist, muss an mir vorbei. Ja, das ist das, was sie gerade macht und das ist krass und das ist etwas, was man von ihr überhaupt nicht kennt. Und was mich auch durchaus beeindruckt, auf jeden Fall.
Ja,
und das zeigt, glaube ich, auch, wie doll es knirscht in der Union gerade.
Ja. Ne? Also ich finde so diese ganze Denke, so dieses, da macht man einfach die Grenzen zu, also erstmal so dieses, die Grenzen zu machen überhaupt. Und dann muss das ja möglich sein, zu verhindern, dass die irgendwie reinkommen. Allein das theoretisch für möglich zu halten, finde ich, ist eine erstaunliche Unfähigkeit von Politik. Ich war neulich, war nicht mit meinen Eltern noch, als sie noch hier waren, und waren wir alle zusammen auf Alcatraz, was echt definitiv wert ist, dass man da hingeht, also dieses berühmte Gefängnis. Und was halt das Irre ist, wenn man da ist, da gibt es eine sehr, sehr gut gemachte Audiotour. Was das Irre ist, wenn man da ist, dass man halt feststellt, dass selbst in so einem Hochsicherheitsgefängnis wie Alcatraz, wo versucht wird, den Lebensalltag der Leute, also ich meine, die leben in einer winzigen Zelle, teilweise leben sie in Zellen ohne Licht, dunkel und weiß der Teufel was. Und es wird halt versucht, das Leben der Leute so massiv zu kontrollieren. Und selbst in diesem Umfeld klappt das überhaupt nicht. Also es ist, die Leute schmuggeln irgendwelche Sachen rein. Es haben ja auch Leute geschafft, von Alcatraz zu fliehen. Ob sie nun lebend an Land gekommen sind oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Sie haben es geschafft, sich durch die Wände dieses Gebäudes durchzuhacken. Es gab Aufstände, es gab bestochene Polizisten und so weiter und so weiter und so fort. Also, was ich sagen will, selbst in so einem hochkontrollierten Bereich kriegst du einfach bestimmte Sachen, kriegst du einfach nicht unter Kontrolle. Und wenn du ein Land hast, das integriert ist in eine Welt und vernetzt ist und diese Vernetzung beibehalten will und darauf angewiesen ist, dass die Grenzen bis zu einem gewissen Grad durchlässig sind, dann wirst du bestimmte Formen, also dann wirst du nicht verhindern können, dass Leute reinkommen. In Zweifelsfall werden sie reingeschmuggelt. Ich meine, die gleichen Schlepper, die sie übers Mittelmeer bringen, da werden sich halt Leute dann, werden sie in irgendwelche, machen sie ja auch, in irgendwelche LKWs sperren. Das werden dann halt einfach mehr werden. Es werden dann halt einfach mehr LKWs rumstehen mit toten Flüchtlingen irgendwo auf der Autobahn. Und das heißt überhaupt nicht, dass dadurch irgendwie, dass man sozusagen in diesen Zustand die sind einfach weg und die kommen nicht rein, wieder reinkommt, sondern man verlagert die Probleme nur. Und das ist, Und das finde ich so eine bizarre Denkweise. Also es ist ja auch so dieses, ich habe im Urlaub, hatte ich Zeit zum Lesen, habe ich über die, wie die mexikanischen Drogenkartelle eigentlich entstanden sind. Und die mexikanischen Drogenkartelle sind zu einem Großteil dadurch entstanden, dass Amerika versucht hat, Drogenhandel zu verhindern. Und indem sozusagen da und da, also die direkten Routen halt immer weiter abgeschossen worden sind und immer weiter geschwächt worden sind, sind sie dann über Mexiko gegangen. Und dadurch konnten sich in Mexiko die Kartelle plötzlich rausbilden. Und das hast du ja eigentlich immer, dass in dem Moment, in dem du eins, also eben gerade hier in Amerika ist ja wirklich reich an Versuchen, irgendwas einfach zu verbieten, erstaunlicherweise im Land of the Free, also hier mit der Prohibition, sieht man ja, wie das geklappt hat und sowas, wie offensichtlich die Leute, wie kreativ sie sind dabei, irgendwelche Gesetze zu umgehen und irgendwelche Lücken zu finden und dass es eben nicht einfach so ist, dass man sagt, ja, mach mal die Grenzen dicht und dann kommt da halt keiner mehr rein.
Das ist schon naiv, die Vorstellung, ja.
Ja, also naja.
Vor allem, ja, also was die Grenzen, also ich meine, die Grenzen sind schon echt ziemlich dicht, was natürlich auch einer der Gründe ist, warum schon echt Tausende im Mittelmeer sterben. Ne?
Das ja,
ist
klar.
Punkt auch einfach. Also das heißt also, mit jeder Iteration des Festschraubens dieser Schraube und der Kontrolle, ja, es kostet Menschenleben. Es kostet, jede Iteration kostet mehr Menschenleben. Und das ist echt, und das ist echt krass. Also das war ja schon vorher Thema, also vor der großen Flüchtlingswelle aus Syrien. Ja. Hatten wir ja auch hier diese Kunstaktion, die ganz cool war, eigentlich vom Zentrum für politische Schönheit, wo sie die Mauer, die Grenztoten sozusagen auf dem Reichstagswiese da
die Toten
symbolisch kommen. Bestattet haben. Genau, die Toten kommen. Das war wirklich auch sehr eindrücklich. Man muss sich überlegen, also die Mauertoten von Europa, das sind wahnsinnig viel mehr als die der DDR hier hatte. Ja. Und das ist halt, ich sag mal so, es gibt halt so ein ongoing schlechtes Gewissen, was ich halt auch eigentlich schon seit längerem mit mir rumtrage, was jetzt so ein bisschen virulent wird gerade. Das eben genau aus dieser Situation der Festung Europa heraus resultiert. Also wir haben zwar schon vorhin auch ein bisschen darüber gesprochen, dass das Narrativ so ein bisschen falsch ist, so Europa als der entwickelte Teil und der Rest der Welt ist total unterentwickelt. Das stimmt überhaupt gar nicht mehr. Aber zumindest was so Armutsverhältnis und sag ich mal Wohlstandsverteilung angeht, das stimmt das auf jeden Fall. Ne? Dass halt Europa halt im Endeffekt ein großer Geldtresor ist, der da steht, so während irgendwie drumherum dann doch relativ, also verglichen damit extrem hohe Armut herrscht. Und
dieser Tresor ist halt auch zu einem nicht unerheblichen Teil gefüllt mit den Reichtümern, die ursprünglich mal in diesen anderen Ländern waren, die drumherum
waren. Genau. Und unser Reichtum basiert zum großen Teil darauf, dass Europa sich gegenüber den Märkten von anderen Ländern abschirmt und gleichzeitig aber davon profitiert. Ja? Also die anderen Länder dazu zwingt, ihre Waren anzunehmen und ihre Waren zu verkaufen und so weiter und so fort. Ne? Freihandelsabkommen und gleichzeitig aber selber dicht macht gegenüber diesen Ländern. Ne? Also wir shippen da halt unsere Technologie hin, unsere Autos und ganzen Kram, Maschinen, aber wir machen die Grenzen dicht, wenn es um die Landwirtschaftsprodukte von denen geht. Ja? Ja,
beziehungsweise gerade Landwirtschaftsprodukte exportieren wir ja auch gerne unsere hochsubventionierten Produkte und machen damit da die Märkte platt. Das ist ja.
Genau, sogar nochmal so rum. Ja. Und das ist halt, und das ist die Situation und das funktioniert halt auch ziemlich gut, solange du halt irgendwie den Tresor irgendwie halt dicht hältst. Ne? Und das ist dann eigentlich im Großen und Ganzen ist das die Situation der Festung Europa. Ja? Wir profitieren von dieser Abschirmung und diese Abschirmung, die bedeutet halt auch vor allem, dass wir uns von den Menschen abschirmen, die wir da ausbeuten. Und gegen deren Hunger und deren Armut wir uns abschirmen, ja. Und dieses schlechte Gewissen, das halt sich dann natürlich ganz krass in diesen toten Flüchtlingen im Mittelmeer natürlich nochmal viel krasser manifestiert, so. Schleppe ich halt schon seit sehr langer Zeit mit mir rum und ich habe dann aber immer das Gefühl, okay, ja, so richtig viel tun kann ich da jetzt auch nicht. Irgendwie, ich kann dagegen protestieren, gegen die europäische Abschottungspolitik und gegen die Befestigung Europa und so weiter und so fort. Da kann ich halt ganz doll dagegen sein und dann kann ich damit durch demokratische Prozesse in Gang setzen. Aber irgendwie ist es immer noch so, wenn ein Flüchtling im Mittelmeer stirbt, ist das zwar, fühle ich mich irgendwie dafür verantwortlich, aber nur so abstrakt. Ja. Mhm. Es gab diesen Postillon-Artikel, der war so unfassbar dunkel, aber gleichzeitig auch so wahr.
Ich glaube, ich weiß, über welchen du sprichst, ja.
Wo da die Flüchtlinge in Österreich in dem eingeschweißten LKW tot aufgefunden wurden. Ja, das Skandal irgendwie, was waren, keine Ahnung, 20 Leute oder so. Und dann irgendwie österreichische Regierung hat aber schon Lösungen gefunden. Sie wollen jetzt diesen LKW im Mittelmeer versenken, damit alles wieder in seiner Ordnung ist. Ja,
genau.
Und das ist genau der Punkt, weil diese Toten waren etwas anderes, weil sie in Europa stattfanden, weil sie auf unserem Festland stattfanden.
Weil sie in unserem Alltag aufgetaucht sind.
Und in unserem Verantwortungsbereich, ja. Also du kriegst ja auch von den Toten einen Lampedusa mit, ja, aber du kriegst halt, aber trotzdem fühlst du dich nicht so richtig doll verantwortlich, weil die sind da irgendwie auf diesem Mittelmeer irgendwie umgekommen, auf dem Weg.
Was sind sie auch so doof, sich in so eine Schlauchboote zu setzen?
Ja, genau.
Ich meine, wenn ich mit einem Schlauchboot übers Mittelmeer fahre, ist es doch normal, dass man ersäuft. Ist doch deren Schuld. Also
es gibt diese Diskrepanz, ja. Diese Diskrepanz, obwohl es eigentlich dasselbe ist. Eigentlich ist es egal, ob die im Mittelmeer ertrinken oder später oder in Österreich in einem LKW ist. Beides ist schlimm und beides sollte absolut verhindert werden. Und das Gleiche gilt aber halt jetzt auch dadurch, dass die Flüchtlinge jetzt nicht einfach nur rein wollen, sondern schon drin sind, verändert sich jetzt auch mein Verantwortungsgefühl dagegenüber. Ja? Mhm. Also es ist jetzt so irgendwie, als ob und irgendwie erlöst es mich auch so ein bisschen. Also nicht völlig, ne? Natürlich, klar, es ist alles irrationale Prozesse, von denen wir jetzt übrigens gerade reden. Ne? Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen tatsächlicher Schuld oder Nichtschuld, die ich habe oder nicht habe oder wie auch immer. Das ist rein, was ich fühle. Ja, es ist einfach so, dass ich mich fast ein bisschen erlöst fühle, dadurch, dass zumindest ein Teil von den Leuten es hierher geschafft hat, ja, und uns jetzt berechtigterweise ein Stück von unserem Reichtum einfordern, ja?
Im Augenblick fordern sie ja nur das Recht ein, hier überhaupt zu bleiben oder die Möglichkeit.
Genau, aber das wird Geld kosten, da machen wir uns einfach mal kein...
Also es wird auf Dauer, wie gesagt, auf Dauer wird das Geld bringen.
Auf Dauer kann man das auch gut verargumentieren. Da gibt es gute Beispiele dafür, dass es halt zumindest neutral ist und dass es wahrscheinlich sogar eher auf lange Frist Geld bringt. Gerade in Bezug auf die demografische Situation wird es auch vieles zum Positiven verändern, langfristig, aber jetzt wird es erstmal, die nächsten Jahre wird es erstmal Geld kosten. Und im Endeffekt ist es halt aber etwas, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob die sich jetzt auch zumindest das, als ob die sich auch nehmen, was ihnen zusteht. So, ja? Als ob
sie haben keine Wahl.
Ja, natürlich haben sie keine Wahl, aber diese Situation bringt uns sozusagen dafür, zumindest sie zwingt Deutschland dazu, mehr Verantwortung auf sich zu nehmen für das, was in der Welt geschieht, als es bisher der Fall war.
Und was ich auch noch sagen muss, man ist plötzlich auch in der Situation, was zu tun. Also ich meine, und unsere ehemaligen Nachbarn in der Chodowiecki-Straße, die haben zum Beispiel nicht so lange, aber 7 syrische Flüchtlinge aufgenommen in ihrer Privatwohnung, weil die da halt vom Lagi so rumlagen. Den hatte ich auch, Tim Florian Horn, den hatte ich auch mal bei NerdsFM beim Podcast. Und wo ich mich zutiefst vor verbeuge und hier nochmal Dank, also alle, man kriegt das ja auch mit, gerade über den Sommer, wie so auf Twitter und auf Facebook Hilfe organisiert worden sind, wo Leute einfach offensichtlich ganz selbstverständlich dastanden und damit geholfen haben, weil du plötzlich auch in die Situation versetzt bist, überhaupt helfen zu können. Wenn man, wie hoch ist, wann warst du denn das letzte Mal im Mittelmeer und konntest da irgendwie Menschen retten? Also da finde ich ja, spende ich mal Sea-Watch hier irgendwie 50 Euro oder sowas oder 50 Dollar. Das ist irre viel mehr, kann man da ja jetzt ohne sein Leben komplett umzukrempeln, nicht helfen. Aber eben sowas wie, dass man da alte Klamotten, die man eh nicht mehr braucht, vorbeibringt, damit die Leute wenigstens irgendwas haben und sowas. Also das, da kann man ja wenigstens helfen. Das ist ja, bringt einem ja auch so ein bisschen aus dieser Starre raus, was du gerade gesagt hast. Na, man kann ja auch nicht so viel ändern. Und hier, wenn sie da sind, kann man halt wenigstens ein bisschen helfen und ist plötzlich in die Situation versetzt. Das fühlt sich auch für uns, oder für mich jetzt und für Diana auch, ganz merkwürdig an, dass wir jetzt hier sind, mitkriegen, was da abläuft und halt überhaupt nichts machen können, außer eben ein bisschen Geld durch die Gegend schmeißen. Ja, also das ist spannende Sache. Ich finde allerdings auch, muss man sagen, so diese ganze Diskussion, die da geführt wird, so dieses Bild, wie man jetzt sozusagen mit diesen Pediger-Leuten und so umgeht, also das finde ich auch immer ein bisschen, also ich finde die Bereitschaft zur Vorverurteilung ist in Deutschland gerade auf allen Seiten erschreckend groß. Und
was ist damit?
Naja, ich finde, also so dieses, wie geht man mit diesen Leuten um, die da jetzt gerade wahrscheinlich wieder ihr zur einjährigen Pediger-Demo unterwegs sind oder auf dieser Demo
das
unterwegs
ist ja gerade, während wir hier sprechen, feiert Pegida einjähriges.
Genau, und wie geht man mit diesen Menschen um? Was macht man mit denen? Und es gibt, bisher habe ich da auch keine vernünftige Lösung für gehört, muss ich sagen. Also ich höre öfters mal, also ich höre sowas wie ja, die Sorgen der Bürger muss man ernst nehmen. Das sind dann irgendwie also grenzendicht, mit anderen Worten.
Da haben sich ja mittlerweile sogar die CDU-Politiker davon jetzt distanziert. Das hat ja noch der Innenminister hat das ja noch gesagt.
De Maizière?
Vor einem Jahr. De Maizière hat das ja noch am Anfang gesagt. Und jetzt hat er jetzt gerade ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, nein, das sind gefährlich Rechtsextremisten und wir müssen wirklich die mit allen Mitteln bekämpfen.
Ich habe jetzt irgendwann mal gehört, dass Sigmar, also das muss auch Anfang des Jahres, habe ich überhaupt komplett verpasst, dass Sigmar Gabriel sich privat mit denen getroffen hat.
Ja, hat er, ja.
Oh mein Gott, also privat noch dazu? Also,
ja, was heißt privat? Also ich meine, Sie meinen, der amtierende Vizekanzler und SPD-Chef sich mit Pegida trifft, dann trifft er sich nicht privat mit denen.
Natürlich.
Das geht gar nicht.
Natürlich ist mir das klar, aber mit anderen Worten, das heißt, er hat von seiner Partei oder von wem auch immer kein offizielles, keine Erlaubnis Mandate. Dafür bekommen, kein Mandat dafür bekommen und darum hat er das dann quasi als, also sozusagen, er hat es gegen die Widerstände von anderen Mitentscheidern gemacht sozusagen.
Und ja, also auf jeden Fall auf eigene Faust gemacht, ja.
Das sehe ich auf jeden Fall relativ häufig, so sich quasi dem Ganzen anpassen. Was man aber auch relativ häufig sieht, was zum Beispiel Michael Spreng gefordert hat, was du auch irgendwie ein bisschen gefordert hast, ist sozusagen ignorieren bzw. ausgrenzen aus der Gesellschaft. Was ich auch für keinen gangbaren Weg halte, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, dass gerade in Sachsen und in dieser Region sind das gefestigte Strukturen, die einfach existieren, dass da eine gewisse, ein sehr weit rechts liegendes Meinungsbild doch sehr weit akzeptiert ist. Und es sind nicht nur.
Sexit halt. Das ist ganz einfach. Sexit.
Ja, und wir leben halt in einer Demokratie und eine Demokratie ist das Versprechen, dass jeder daran teilhaben kann, dass jeder mitspielen kann. Und in dem Moment, in dem man anfängt, bestimmte Teile der Bevölkerung zu sagen, aber ihr dürft nicht mitspielen, obwohl eigentlich unsere Spielregeln sind, dass jeder mitspielen darf, hat die Demokratie ein gewisses Legitimierungsproblem. Und auf das die Ausgegrenzten sicherlich nicht müde werden, hinzuweisen und sich dadurch wieder sozusagen Legitimation verschaffen. In dem Moment, in dem sozusagen die Gesellschaft sagt, okay, wir tun jetzt mal so, als ob es euch nicht gäbe, ist ja plötzlich, macht ja das Geschwafel von der Lügenpresse plötzlich mehr Sinn. Weil, ja, sie tun tatsächlich so, als ob es sie nicht gäbe und damit lügen sie in einer gewissen Form, so nach dem Motto. Und
ja, das tut jetzt aber wirklich keiner dazu, so als ob es Pegida nicht gäbe.
Aber sozusagen, wenn man sie aus der öffentlichen Diskussion einfach nur ausgrenzt, dann ist das allerdings auf der anderen Seite, Argumenten sind sie nicht zugänglich, ganz bewusst nicht. Also sie wollen ja Argumenten nicht zugänglich sein. Und sie wollen nicht kompromissbereit sein. Kompromisslosigkeit ist ihre Definition und ihr Selbstbild.
Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen, mit denen zu diskutieren. Es ist absurd.
Aber du kannst auch nicht gewinnen, wenn du mit ihnen nicht diskutierst. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung dabei.
Ja, aber du kannst es verschlimmern, wenn du mit ihnen diskutierst, weil du ihnen dann halt Legitimation und sowas halt verschaffst.
Aber wenn du nicht mit ihnen diskutierst, verschaffst du ihnen damit quasi auch Legitimation. Du verschaffst ihnen damit keine Öffentlichkeit. Aber
nein, du bestätigst zwar durchaus ihre Ideen von irgendwie die Mehrheits die Mainstream-Medien schweigen uns tot und ignorieren uns und die Eliten ignorieren uns. Bestätigst ihre Thesen dadurch, da hast du recht. Aber ganz ehrlich, du würdest sie sowieso nie von was anderem überzeugen. Die würden das so oder so glauben. Auf der Ebene kommst du sowieso nicht weiter. Das heißt mit anderen Worten, da gibt es keinen Zentimeter zu gewinnen. Also das sind die hermetisch. Das Einzige, was du halt machen kannst, ist halt, wenn du das Gegenteil tust, was jetzt übrigens gestern bei Jauch der Fall war, ja, da haben sie halt der Typ, den sie da eingeladen haben, ich habe die Sendung nicht gesehen. Ne?
Ich habe die ersten 5 Minuten oder sowas gesehen.
Ja, ist der Miller oder nee, wie heißt der Typ, der von der AfD da?
Ich weiß es nicht, wie er heißt, aber ja.
Jedenfalls
der war auch dem Hauch, der. Also schon allein mit dem Gestus, mit dem der da saß, so dieses Selbstgerechte und wie er sich immer kaum zurückhalten konnte und so. Und
ich habe den mal auf einer Wahlkampfveranstaltung, ich habe ein YouTube-Video gesehen, vor ein paar Wochen, auf einer Wahlkampfveranstaltung. Da hat er eine Rede gehalten. Der Typ spricht brillant. Absolut rhetorisch begabt. Und was er spricht, das macht einem richtig Angst. Alter Schwede, der Typ haut da eine Propaganda vom Stapel und vor allem eine Hetze vom Stapel, das mir wirklich schlecht geworden ist, als ich das geguckt habe. Ich war wirklich, wirklich erschrocken. Das passiert echt selten. Weißt du, wenn du die Pegida-Leute da aufs Podium stellst und dann erzählen die da irgendwie ihren Brabbelstuss, ja, dann, weißt du, so, dann denkst du dir halt auch irgendwie, ja, die sind halt eh zu doof, ja, die raffen es halt eh nicht. Aber der Typ hat es echt drauf. Der hat eine Rhetorik drauf, der hat eine Argumentation drauf, der weiß, wie Argumentation funktioniert. Er hat natürlich trotzdem nur Scheiß erzählt, aber er hat ihn so überzeugend erzählt, dass mir wirklich kalt wurde, so, ja, als ich dabei zugeschaut habe. Und ganz ehrlich, ich halte den wirklich für gefährlich. Und dem ein Podium zu geben, den auf eine massenmediale Geschichte zu setzen, halte ich für einen riesengroßen Fehler. Also erstens, weil du tatsächlich dann Leute, die relativ leichter zu beeinflussen sind, die Gefahr läufst, dass er die da halt sozusagen auf seine Seite zieht. Und dann hast du aber vor allem darf man diesen Legitimationseffekt dadurch nicht vergessen. Der ist echt krass. Der Legitimationseffekt ist eigentlich ganz einfach. Glaubst, dass Aussagen sind legitim, wenn sie in einem Umfeld passieren und niemand widerspricht. Ja. Und es wird zugelassen. So funktioniert Legitimation. Du läufst ganz krass Gefahr damit, wenn du solche Leute reden lässt, dass du diesen Legitimationseffekt an vielen, vielen Ecken und für viele, viele Aussagen triggerst und dann und so weiter und so fort. Du hast recht, ne? Das ist das bei Sachsen schon fast irgendwie zu spät. Ja, da ist eine große Legitimationsstruktur, die über weite Teile der Bevölkerung reicht, so weit sozusagen etabliert, dass sich die Leute gegenseitig sozusagen legitimieren, ja, und dann sozusagen ihre eigene Filterbubble da haben, wo halt Alltagsrassismus und so etwas nicht nur akzeptiert wird, sondern auch gutiert wird, ja, irgendwie die Leute klatschen und so weiter und so fort. Und insofern hast du recht zu sagen, das mit dem Ausgrenzen wird vielleicht nicht so richtig gut funktionieren. Aber ganz ehrlich, das Gegenteil ist noch viel schlimmer. Da bin ich mir sehr sicher.
Also ich habe gestern den Anfang dieser Sendung gesehen und das ist, also der ist wirklich, also ich bin ihm an einer Stelle tatsächlich, fällt mir gerade auf, ein bisschen auf den Leim gegangen. Und zwar hat er nämlich ganz am Anfang, hat er so quasi gefordert, naja, hier sind ja so, ist ja so eine 4-gegen-1 Situation gerade. Und darum müsste er ja eigentlich die 50% Redezeit haben, so nach dem Motto, weil ansonsten ist ja seine Meinung überhaupt nicht vertreten in der Sendung. Was natürlich ein ein geiler rhetorischer Kniff ist. Und das hat auch niemand in Frage gestellt in der Sendung. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Und ich habe auch so gedacht, das ist ja gar nicht so doof argumentiert. Das ist natürlich, wo man natürlich sagen könnte, na Moment mal, wenn du hier eine Minderheitenmeinung vertrittst, die maximal einer von 5 unterstellt, was bringt dich denn auf die Idee, dass du dann 50% der Redezeit hättest?
Typ ist scheiße schlau und deswegen ist auch dieses ganze Narrativ von wegen Nazis sind doch alle doof halt auch so gefährlich, weil man sie dann auch so unterschätzt. Der Typ da ist scheiße schlau und es reicht einer oder wenige von so Leuten, die so scheiße schlau sind, damit die wirklich, wirklich, wirklich eine Stimmung kippen können, ja.
Naja, und dann, halt, wenn du halt so eine Sendung machst wie Günther Jauch, wo der Moderator offensichtlich schon vor einem dreiviertel Jahr beschlossen hat, nicht mehr an der Sendung teilzunehmen. Ich hab angefangen, diese Sendung zu gucken, und dann sehe ich da dieses aufgedunsene Gesicht von Jauch, der ist ja auch nicht gerade gut gealtert. Klar, es ist Menschen wie...
Ist jetzt logistisch,
aber es ist halt irgendwie... Es sah auch nicht motiviert aus. Also es macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er da vorhatte, irgendwie eine Sendung abzuliefern, die irgendwas beiträgt zum Diskurs, sondern er wollte eine Krawallsendung haben und wollte halt große Namen haben und die hat er ja auch gehabt. Aber ach ja, also es ist, ich sehe es, ich habe heute Morgen in der FAZ war das oder war es in der Süddeutschen? Ein Artikel gelesen, wo das um diese Pegida ging und da war halt die Rede davon, das ist jetzt aber so, man kann sich quasi abschminken, dass jetzt, dass das ein Problem ist, was bald weggehen wird. Und das war so, wo ich so kurz dachte, so, ja, das stimmt vermutlich. Also, das ist jetzt erstmal, dieses ganze Pegida ist jetzt erstmal, oder beziehungsweise dieser Hassbürger, der sich offensichtlich in Deutschland so ein bisschen gerade ausgeprägt hat, der ist jetzt erstmal here to stay. Und ist zumindest meine Befürchtung. Und entweder sie sind da und man kriegt sie irgendwie unter Kontrolle behalten sozusagen. Oder Deutschland ist gerade wirklich... es ist ja nicht so, als ob das irgendwie außerhalb der Reichweite wäre. Es ist in der Schweiz, hat eine rechtsradikale Partei gerade die Wahlen gewonnen. In Österreich Ungarn hat eine rechtsradikale, faschistoide Regierung. Österreich schrammt ja bestenfalls knapp daran vorbei.
Hat es ja nochmal geschafft, ne? Irgendwie.
Was?
An einer FPÖ-Regierung vorbeizuschrammen.
Ja, aber war auch mehr Glück als alles andere. Also dass das jetzt in Deutschland bevorsteht, ist ja nicht so, oh mein Gott, das ist doch ganz weit weg, sondern es ist ja eigentlich bisher eher ein Wunder, warum ist das noch nicht passiert? Und also das macht mir wirklich Sorgen.
Ja, also mir macht das auch auf jeden Fall Sorgen, klar. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, also ich habe auch keine Lösung. Ne? Ich bin mir nur sehr sicher, die Leute auf Talkshow-Sesseln zu setzen oder Politiker, die mit ihnen reden oder die Presse, die ihre Meinung verbreitet, das halte ich für absolut den falschen Weg. Das ist das, was die nur stärker macht.
Okay, das halte ich auch für den falschen Weg. Ganz kurz, das halte ich auch tatsächlich für den falschen Weg. Das stimme ich mit dir absolut überein. Also sie aktiv weiter zu verbreiten. Ich finde aber, also ja, okay. Erzähl erst mal weiter, sorry.
Ja, und deswegen, ich sag mal so, das momentane Strategie kann nur sein, Schadensbegrenzung. Also halt ihren Einfluss zumindest nicht wachsen zu lassen und zumindest das zu probieren. Und das geht halt nur durch Andämmung, das geht nur durch Ausgrenzung.
Die Ängste vor den Ausländern, die sind natürlich albern. Die darunter liegenden Ängste, die Abstiegsängste, die bei vielen Leuten existieren und sowas, die sich dann gegen die noch Schwächeren wenden, aus welchen Gründen auch immer, Aber diese Abstiegsängste, die offensichtlich da in vielen großen Teilen der Bevölkerung vorhanden sind, die finde ich, die sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Tagen eine Statistik gelesen, dass die Zahl der Obdachlosen in Deutschland zwischen 2013 und 2014 um 18% zugenommen hat. Das finde ich, ist eigentlich ein krasses Phänomen, dass in einem Land, in dem sozusagen nach außen hin und in der Selbstwahrnehmung auch gerade sehr, sehr gut geht und besser geht denn je, dass das offensichtlich nicht bei weitem nicht bei allen Teilen der Bevölkerung ankommt. Und ich sage jetzt mal, wenn man so dieses Argument, ja, die nehmen uns doch nur die Sozialhilfe weg und dann kann man dagegen sagen, also sozusagen, wenn sie kommt, dann kostet das Geld, diese ganzen Flüchtlinge. Und dann kann man, stelle ich mich hin und sage, ja, aber wir haben ja Geld, wir sind ja ein reiches Land. Allerdings, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn dann in einer politischen Diskussion, wo würde denn das Geld genommen werden, um die Flüchtlinge zu finanzieren, könnte man sich schon, also kann ich mir persönlich nicht so gut vorstellen, dass da gesagt wird, okay, dann führen wir mal wieder die Erbschaftssteuer ein dafür oder irgendwas, um das zu finanzieren, sondern dass es dann eher von anderen Armen umgeschichtet wird auf die Flüchtlinge. Also diese Befürchtung, dass arme Teile oder schlecht dastehende Teile der Bevölkerung durch die Flüchtlinge eher verlieren als gewinnen, halte ich nicht mal für abwegig. Dass das Land als Ganzes gewinnt, halte ich für total plausibel, aber dass sozusagen, dass da in Dresden gerade zu einem Großteil Leute auf die Straße gehen, die tatsächlich Nachteile davon haben werden, dass Flüchtlinge kommen, nämlich weil dadurch plötzlich Gelder hin und her und das sozusagen der Sozialkuchen einfach, dass mehr von dem haben wollen und dass der aber nicht im selben Atemzug größer gemacht werden müsste, wie man es machen müsste, das ist halt ein Problem. Das ist natürlich kein Problem der Flüchtlinge und das ist total bekloppt, dann gegen die zu schießen, sondern müsste halt gegen die Zustände schießen. Aber
ja, also
da, und dem wird das wird aber auch nicht getan. Also ich habe das Gefühl, dass diese Probleme, diese ganzen Diskussionen eine Ursache haben und dass diese Ursache nicht einfach ist, dass das einfach alles Idioten sind, sondern ich glaube, das sind Menschen, also oder beziehungsweise sagen wir meinetwegen, es sind alles Idioten, aber auch Idioten muss man erstmal.
Max, dein Audio kackt schon wieder ab.
Ah, scheiße.
Ich dachte, wir können mal eine Stunde oder so machen und dann ist das irgendwie, dann kackt der Schreiber wieder ab.
Ah, geil. Geil.
Wollen wir nochmal einen Neustart machen?
Ich würde eher vorschlagen, dann lass uns das für heute mal hier sein und dann relativ bald nochmal eine Sendung. Was hältst du denn davon?
Ich würde diese Diskussion ganz gerne nochmal abschließen.
Gut, dann boot ich nochmal kurz neu. Wir hören uns gleich wieder und bis gleich. Okay, läuft.
Okay, gut. Ja, sorry, wir waren schon wieder weg. Es sieht so aus, als ob Max immer noch Probleme hat, die nach einer bestimmten Zeitintervall einsetzen und dann muss der Rechner neu gestartet werden. Naja, wir kriegen das auch nochmal irgendwann hin. Ich wollte nochmal ganz kurz
zu. Wenn wir dann vom Mars senden, der erste WMR vom Mars wird dann vermutlich perfekte Audioqualität haben.
Also ich glaube, wir haben das in den letzten Podcasts auch schon irgendwie mehrmals angesprochen. Ich wollte nur noch kurz meine Position, die sich aber nicht verändert hat, dann nochmal zu ergänzen, weil ich da eine andere Position habe. Ich glaube, dass diese ganze Sozialfrage relativ wenig damit zusammenhängt. Ich will nicht sagen nicht, aber ich würde sagen relativ wenig. Wenn man sich anschaut, Sachsen ist wirtschaftlich eins der stärkeren Länder, das stärkste unter den neuen Bundesländern und auch im bundesdeutschen Schnitt geht es den Sachsen ziemlich gut. Deutschland insgesamt im europäischen Schnitt geht es verdammt gut und Sachsen geht es innerhalb Deutschlands sogar noch recht gut und auch die Sozialstruktur der Leute, die dort vor Ort unterwegs sind, wirkt nicht so, als wären das arme Leute, sondern dass das eher bürgerliche Leute sind. Und inwiefern da Abstiegsängste existieren, das will ich überhaupt nicht abstreiten, dass es da auch welche gibt, aber ich glaube, die sind als Ursachen nicht primär. Ich glaube, meine These ist ja vielmehr, dass sich solche Strukturen, Argumentationen, Narrative, die so diesen Rechtsradikalismus unterstützen, über eine sehr lange Zeit tradiert haben. Ich glaube, Ich habe da sozusagen, ich bin ja auch Kulturwissenschaftler, ich habe da so eine kulturwissenschaftliche Sicht drauf und denke mir, Kultur ist nichts anderes als sedimentierte soziale Handlungen, also soziale Handlungen, die sozusagen sich abgelagert haben im kollektiven Bewusstsein einer Gruppe und damit sozusagen den weiteren Handlungsrahmen für die Zukunft vorstrukturieren. Und wenn dieser Handlungsrahmen eben dadurch definiert ist, dass sich dort schon länger entsprechende Strukturen haben festsetzen können, bestimmte Verhaltensweisen festsetzen können, vor allem auch bestimmte Tabus nicht haben festsetzen können, ne? Also Tabus wie Rassismus, rassistische Äußerungen, rassistische Einstellungen, die man offen vertritt und so weiter und so fort. Wenn das halt nie eine Struktur gegeben hat, die solche Handlungen sanktioniert, ja, dann lässt es halt, dann wird das als normal empfunden. Ja? Also sozial oder Kultur ist das, was du als normal empfindest.
Klar.
Und das meine ich auch mit diesen Legitimationsstrukturen. Das heißt also, das ist halt, in der Theorie nennt man das mal performativ. Ja? Also wenn du halt eine bestimmte Äußerung tust, dann ist es nicht einfach nur so, dass du diese Äußerung getan hast und dann, sondern diese Äußerung hat einen performativen Charakter in dem Sinne, dass sie auch Realität erschafft. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt sagst irgendwie Ausländer sind scheiße, ja, dann hast du einmal diese Aussage getroffen, das kann man jetzt so hinnehmen und kann man das irgendwie vielleicht auch doof finden oder wie auch immer, aber zumindest hast du die Realität dadurch verändert, dass du dein Umfeld wahrnimmt, man kann so etwas sagen. Es ist möglich zu sagen, Ausländer sind scheiße. Und wenn dann auch sozial eben, wie gesagt, keine Sanktionsmechanismen erfolgen, wenn diese Aussage nicht sanktioniert wird, dann wird auch es empfunden, dass es eine legitime Aussage ist, weil es ist ja niemand eingeschritten. Und diese Prozesse, die addieren sich auf und was halt herauskommt, ist dann eben eine Kultur, in denen bestimmte Dinge normal sind, in denen bestimmte Dinge als normal empfunden werden und bestimmte Dinge als legitim erfunden werden, die wir aus guten Gründen nicht als legitim und normal empfinden. Okay. Und ich glaube, dass das halt vor allem in Sachsen nicht total ist, also das will ich überhaupt nicht sagen, ich will nicht sagen, dass alle Sachsen so drauf sind, aber dass sich dort auf jeden Fall eine kritische Masse an Leuten und eine kritische Masse Durchdringung in der Gesellschaft von solchen Legitimierungsstrukturen hat entwickeln können, weil auch viele Leute weggesehen haben, weil es vielen Leuten vielleicht egal war, weil es halt kein Bewusstsein dafür gab, wie auch immer, viele, viele Ursachen, aber auf jeden Fall hat sich diese Struktur entwickeln können und daraus ist Pegida entstanden. Mhm. Daraus und deswegen ist das auch so eine nachhaltige Sache. Das ist ja, man hätte ja auch am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht so ein Ding irgendwie, das halt mal kommt und dann irgendwie wieder abebbt und so. Aber nein, das hält sich ja. Ne? Und das liegt, glaube ich, daran, dass das halt wirklich auch nachhaltig gewachsen ist. Ja? Und das ist das Problem, das ich da eher sehe. Und wie gesagt, die Sozialstrukturen, ich will nicht sagen, dass das gar keine Rolle spielt, aber ich glaube, es ist wirklich nicht der dominierende Faktor.
Und was glaubst du, wie man dagegen vorgeht? Also hast du eine Idee?
Man müsste eigentlich es schaffen, diese, sag ich mal, diese Kultur muss man brechen. Also man muss sie wirklich brechen. Und man muss dort eben die Safeguards installieren, die man sonst hat. Also, ne, wenn du hier in Berlin rumläufst, dann kannst du vielleicht irgendwie 10-mal Heil Hitler rufen, aber 3-mal davon kriegst du auf die Fresse. Ja? Und hoffentlich noch. Also gehe ich aber mal davon aus, ja. Das heißt also, du wirst zusehen, dass du halt das nicht tust. Und das funktioniert nur über eine aktive Zivilgesellschaft. Und
aber wie schafft man die da in so einer Region?
Im Endeffekt müsstest du diese sozialen Strukturen aufbrechen.
Jetzt wird deine Sprachqualität wieder total scheiße.
Jetzt wird meine
Sprachqualität. Nein, jetzt wieder gut. Jetzt gerade wieder okay.
Das ist dann, ja, das ist bestimmt Internet. Aber egal. Also du müsstest diese sozialen Strukturen aufbrechen. Du müsstest im Endeffekt die separieren und in andere soziale Kontexte bringen und damit sie halt sozusagen und dann bewusst Leute finden, die halt sagen, das geht nicht. Ne? Also du läufst hier mit einer Guillotine von Sigmar Gabriel rum, das geht nicht. Du sagst Lügenpresse, das geht nicht. Du sagst, du triffst Aussagen über Ausländer, das geht nicht. Und diese sozialen Mechanismen, die müssen wirksam sein, im Sinne von, du musst dich wirklich ausgegrenzt fühlen, wenn du so eine Geschichte tust. Ne? Also nicht total, aber halt in dem Moment. Also so wie du halt, wenn du in deinem Umfeld was Rassistisches sagen würdest, dann würde dich zumindest irgendjemand darauf aufmerksam machen und sagen, ey Max, das ist rassistisch, ja. Und das finde ich nicht gut, dass du das gesagt hast, ja. Und dann wirst du dich schämen dafür und dann wirst du sagen, ja, scheiße.
Vielleicht würde ja so wenigstens das wahrnehmen, also vielleicht muss es ja nicht mal sein, dass die Mehrheit sei, die sich dagegen stellt, weil das hinzukriegen wird wahrscheinlich erstmal schwer sein. Vielleicht würde es ja fürs Erste sogar reichen, wenigstens diesen Leuten klarzumachen, dass es überhaupt diesen Widerstand gibt. Weil im Augenblick ist es ja sehr stark so, dieser Wir sind das Volk-Gedanke, ist ja diese Aussage, ist ja in dem Fall eine sehr ausgrenzende Sache, nämlich zu sagen, jeder, der nicht meine Meinung hat, ist nicht das Volk. Und das kann man halt nur dadurch tun, dass man wahrscheinlich nicht so irre viele Leute kennt, obwohl ich gerade in diesem Artikel, den ich heute gelesen habe, ging es halt auch um Dresden und darum, dass da eigentlich schon so, dass halt relativ normal ist, dass auch Familien feiern und so, dass dann plötzlich keiner mehr miteinander redet, weil halt die einen für Pegida da sind und die anderen sind dagegen und dadurch hat man sich plötzlich nichts mehr zu sagen. Also wie diese Meinungsdifferenzen und darüber so als Gift tatsächlich so in alle Strukturen sich reinziehen. Also das scheint es ja nicht verhindert zu haben, leider.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also weil sie dort vielleicht in bestimmten Bereichen und in bestimmten Regionen oder in bestimmten Kontexten halt auch nicht dominant war. Also ich glaube ja immer noch, dass wir größtenteils in einer Mehrheitsgesellschaft stehen, wo das eben nicht mehrheitsfähig ist, was da bei Pegida gesagt wird. Und ich glaube, dass halt da ein Biotop existiert, dann Dresden, das halt das erlaubt, weil dort eben nicht die Mehrheitsgesellschaft dagegen ist und damit sozusagen dieser Ausgrenzungseffekt auch nicht mehr funktionieren kann. Und das will ich dir auch ja recht geben, ne? dass diese Ausgrenzung halt auch in dem Sinne bei Pegida nicht greift, weil also im Sinne von die Leute fühlen sich zwar sanktioniert, aber sie fühlen sich dann halt sozusagen von den bösen äußeren Feinden sanktioniert, ja, und aber wir halten ja zusammen und wir sind ja genug und mein Nachbar sagt ja auch das Gleiche, also ist es ja jetzt sind wir ja wohl das Volk, ja, und das heißt, es ist nicht so einfach, aber also ich fände es jetzt zum Beispiel schon mal einen Fortschritt, wenn die Sachsen-CDU sich klarer gegen Pegida und gegen Rechtsradikalismus abgrenzen würde. Ne? Das passiert ja nicht. Da hast du halt tatsächlich, da gab es einen ziemlich guten Beitrag, den habe ich irgendwo verlinkt, ziemlich guten Beitrag von einem öffentlich-rechtlichen Sender, wie viele, sag ich mal, Verfehlungen dort auch einfach zum Beispiel bei der Sachsen-CDU existiert, die rechtsradikale Strömungen niedergeredet haben, die jahrelang teilweise selber Rassismus gutiert haben, hofiert haben, selber aktiv waren in der Verbreitung und so weiter und so fort. Also wie halt, sag ich mal, das bürgerliche Lager auch nie eine klare Abgrenzung hinbekommen hat. Und ich glaube, es würde das würde schon eine Menge bewirken, wenn beispielsweise die CDU jetzt einfach, das funktioniert ja bei der CDU einigermaßen top-down, jetzt einfach entscheidet, so, wir grenzen uns jetzt alle ganz klar von Nazis ab und das machen wir öffentlich und wir machen das sehr, sehr klar und wir machen das auch sozial und so weiter und so fort. Dann hättest du schon mal so einen Sanktionierungsmechanismus, der in die Bevölkerung reingehen würde und eine Signalwirkung hätte. Aber ne, das sind so Sachen, die sind wichtig.
Werden sie passieren?
Ich glaube, eins der ganz großen Missverständnisse ist immer diese Idee von, also wie wir auf unsere politischen Einstellungen kommen. Ne? Also es gibt immer diese Idee, ja, ich bin ja ein total rationales Wesen und ich wege da die Argumente ab und wenn die Argumente in die eine Richtung mir plausibel erscheinen, dann werde ich sozusagen meinen politischen Standpunkt entsprechend anpassen und so weiter und so fort. Also funktionieren Menschen nicht. Mhm. Das ist halt so eine, so funktionieren sie nicht. Sie funktionieren immer in Zusammenhängen, ja. Es gibt eine unfassbar große Korrelation mit deiner politischen Einstellung, die du entwickelst in deinem Leben und dem Umfeld, in dem du dich bewegst. Das ist praktisch fast vorhersehbar, ja. Also wenn du jemanden in ein bestimmtes Umfeld setzt, dann wird er sich diese Realität für sich akzeptieren und er wird daraus seine politische Meinung machen. Mhm. Und klar wird er auch mal sich Gedanken machen und mal wird er auch vielleicht Sachen in Frage stellen und so weiter und so fort. Aber tendenziell zu 90% bist du ein Produkt deiner Umwelt, deiner sozialen Bindung und deiner sozialen und deiner sozialen Kontakte. Und deine politische Meinung ist es auch. Mhm. Das heißt also, du kannst es nur. Und deswegen muss man tatsächlich auch sozusagen so eine politische Einstellung, die gefährlich ist, die im Zweifelsfall ja Menschen tötet, wie den Rechtsradikalismus, den musst du wirklich behandeln wie eine Grippe, den musst du wirklich behandeln wie eine Krankheit, wie eine Epidemie, die es wirklich einzugrenzen gilt, indem du Leute in Quarantäne steckst. Ja? Und das ist das, was ich sehe. Also man muss es wirklich, man muss es behandeln wie eine Epidemie. Und man muss alles dran setzen, den Virus an der Verbreitung zu verhindern. Und wenn du die Leute eben, wenn du denen zu viel Raum lässt, dann wird sich dieser Virus einfach verbreiten. Das ist das, was ich sehe.
Also wenn man politische Gedanken in Quarantäne nimmt, das ist ja was, was ich doch immer für sehr gefährlich halte.
Ich halte es gefährlich, das nicht zu tun.
Ja, naja. Tja, was macht man? Wie geht man damit um?
Ja.
Es ist merkwürdig. Ich, vor allen Dingen, ich habe das irgendwie das Gefühl, dass ich weiß es nicht. Also ich finde so dieses ganze, ich finde diese Diskussion so, also nicht die Diskussion so schwachsinnig, sondern ich finde dieses, das sind Leute, die wahrscheinlich davon profitieren würden, über kurz oder lang, dass vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Auf jeden Fall würde es ihnen, obwohl ich habe gerade gesagt, dass es ihnen eventuell auch schlechter gehen würde, aber also sie müssten eigentlich, sie könnten ihre Energie, die sie da investieren, könnten sie auch sinnvoller investieren. Und aber offensichtlich ist ja dieses andere Menschen ausgrenzen zu wollen, dieses Bedürfnis sehr groß und dieser Glaube, dass es, wenn es irgendjemand anders besser geht, dass es einem selbst dann schlechter gehen muss, automatisch, oder dass es sozusagen für jeden, den es etwas besser gibt, muss es jemanden geben, den es auch wieder schlechter gibt. Dieses Gefühl scheint ja schon sehr ausgeprägt zu sein und es existiert ja offensichtlich keine Bereitschaft, an einer Welt zu arbeiten, in der hoffentlich es mehr Leuten besser geht und nicht so wahnsinnig vielen schlechter, sondern stattdessen findet man sich damit ab, mit dieser Hackordnung, die existiert und sucht da irgendwie sein Plätzchen drin. Also
ja, ich meine, es ist schon richtig, dass halt auch wie so auf schwächere Einschlagen gibt dir ein Selbstbewusstsein, ne? Also das ist ja auch so ein psychologisches Moment einfach, ne? Und das ist klar, das ist auch sicherlich einer der Gründe, ne? Irgendwie du fühlst dich dadurch dann mächtiger, ja, irgendwie, indem du halt jemanden hast, der unter dir steht, auf den du eintreten kannst. Das ist ein Effekt, ganz klar, den will ich auch nicht leugnen. Es gibt es ist natürlich immer eine Mischung, ne? Also es ist halt es ist immer eine Mischung. Und ich glaube, also beispielsweise diese Effekte oder dieser Drang, das zu tun, ne, auf die Ärmeren abzukloppen, der ist auch in gewisser Hinsicht menschlich. Also so, ne, irgendwie veranlagt sind wir dazu vielleicht.
Ja, das macht klar.
Und aber das ist, aber genau deswegen macht auch diese soziale These, die ich stark machen möchte, umso mehr Sinn. Weil der Punkt ist ja der, was ich erreichen möchte mit Ausgrenzung oder Quarantäne, ja, irgendwie, ist ja gar nicht die Leute zu überzeugen, eine andere Meinung zu haben. Das ist, dann mache ich mir keine Sorgen oder kann ich keine Illusionen, dass das funktionieren würde. Was du schaffen kannst, ist durch das soziale Umfeld und die Quarantäne und vor allem die Tabus ein Klima zu schaffen, in dem die Leute Angst haben, ihre Meinung über Ausländer zu veröffentlichen und ihre Meinung in der Öffentlichkeit beizutreten. Das ist das Beste, was du schaffen kannst.
Du meinst, mehr ist nicht möglich, dass das best possible outcome.
Das ist der best possible outcome, dass die Leute Angst haben, ihren Rassismus auf die Straße zu tragen.
Also glaubst du nicht, dass es möglich ist, die Menschen zu bilden oder zu Rassismus dadurch quasi argumentativ von vornherein?
Ja, es gibt die Möglichkeit von Bildung, es gibt die Möglichkeit, Leute von Gegenteil zu überzeugen. Das sind aber sehr, sehr langsame Prozesse und die funktionieren nur bei Leuten, die dazu bereit sind, diese Prozesse zu gehen.
Klar.
Und sie funktionieren nur bei sehr, sehr wenigen Leuten. Und das ist auch eine wichtige Sache, das müssen wir auch machen. Und wir brauchen so viele wie möglich Leute, die irgendwie so politisch gebildet sind, dass sie solche Dinge drauf haben. Aber ich glaube, den größten Teil der Leute kriegst du nur dadurch sozusagen ruhig, ja, oder zumindest nicht auffällig rassistisch, ja, sag ich mal, indem du wirklich ein starkes Tabu installierst, sozial, das auch sozial sanktioniert wird. Und damit meine ich nicht irgendwie staatlich sanktioniert. Ich meine nicht irgendwie alle, jeder, der irgendwie was Rassistisches sagt, soll ins Gefängnis, sondern ich bin ganz, ganz stark dafür, dass das die Zivilgesellschaft das übernehmen hat. Safeguards in der Zivilgesellschaft.
Weißt du, was ich.
Und ich glaube, was wir zum Beispiel erlebt haben, zwischenzeitlich, kurz bevor die Flüchtlingskrise so ein bisschen die Stimmung gekippt ist, war, dass halt eine ganze Menge Leute aus dem bürgerlichen Lager, die ihren Rassismus halt jeden Tag sozusagen unter der Haube haben gehalten haben, ne, weil es halt nicht opportun ist, so langsam Frühlingsluft gewittert haben im Sinne von, okay, es scheint ja jetzt hier irgendwie die Stimmung zu kippen in Richtung rechts und ich kann jetzt meinen Rassismus ja vielleicht doch ein bisschen freier ausleben. Ja. Das passiert dann halt. Und dann melden sich immer mehr Leute, die halt eigentlich ja auch schon immer nur, die eigentlich auch immer dieser Meinung waren und so weiter und so fort. Und das ist das, was man verhindern muss.
Das ist, finde ich, insofern spannend, weil ich gerade, also du hast sozusagen, man muss Tabus installieren. Ich finde ja, dass man, ich habe für mich jetzt irgendwann formuliert in den letzten Wochen, dass es gibt so ein gewisses Rassismusparadox, nämlich je mehr jemand streitet, jemals irgendeinen rassistischen Gedanken gehabt zu haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Rassist ist. Was ich sagen will, ist, es ist wohl tatsächlich, dass eine gewisse Fremdenfeindlichkeit setzt sich, glaube ich, bei Kindern mit 7 oder 8, also mit relativ früh, mit wenigen Monaten Alter fest. Also die entwickelt sich irgendwann, also dass man halt feststellt, dass es gibt die eigenen, es gibt die anderen und damit eine gewisse Feindlichkeit gegenüber den anderen.
So Xenophobie meinst du jetzt?
So eine, ja. Und das ist sozusagen, es ist ein Akt, diese Fremdenfeindlichkeit zu überwinden. Und es ist kein Akt, den man irgendwann mal, glaube ich jedenfalls nicht, den man irgendwann mal abschließt, sondern es ist ein dauerhafter Prozess. Es ist, ich habe ja, ich erzähle ja immer von diesem Ill-Doctrine, diesen TEDx von Jay Smooth Vortrag, diesen Rassismus ist kein Zustand, sondern es ist sowas wie Hygiene.
Ja, genau, es ist ziemlich, also beziehungsweise, ja.
Also, es ist was, also sozusagen,
gegen Rassismus zu arbeiten ist Hygiene.
Auch bei sich selber.
Genau.
Genauso wie ich mich nicht einmal in meinem Leben waschen kann und dann bin ich für alle Ewigkeiten sauber, kann ich halt nicht mich sozusagen einmal in meinem Leben vom Rassismus freikämpfen, sondern ich muss ihn, das ist ein dauerhafter Prozess, das erfordert Selbstreflexion, dass man sich dabei erkennt, oh, da habe ich gerade einen rassistischen Gedanken gehabt oder habe ich etwas, was in diese Richtung gehen könnte, sich damit auseinandersetzen und sozusagen dann darüber reflektieren und hoffentlich zu dem Ergebnis kommen, dass das ein dummer Gedanke war und ihn dann beim nächsten Mal sozusagen nicht zu haben. Und das ist das Problem, was ich mit Tabuisierung habe, dass es halt Tabuisierung ist, entweder du bist es oder du bist es nicht. Und darum wirst du halt auf Teufel komm raus. Also ich meine, das ist ja Gang und Gäbe, dass die, dass wie oft man dieses, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber also so dieses, es will ja offensichtlich niemand sein. Also selbst die schlimmsten Rassisten, also man ist geneigt dazu. Wollen keine Rassisten sein. Du bist ja geneigt dazu zu sagen, dass Hitler sagen würde, ich bin ja kein Nazi, aber muss doch wohl mal sagen dürfen. Und also niemand, offensichtlich will ja niemand recht sein und niemand will Nazi sein und niemand will ein Rassist sein, weil alle Leute wissen, dass das schlecht ist. Und
bis auf, dass sie sind.
Bis auf, dass sie sind. Weil sie halt so lange halt von sich gesagt haben, nur schlechte Menschen sind Rassisten, nur böse Menschen sind Rassisten. Ich bin kein böser Mensch, also bin ich offensichtlich kein Rassist. Und ich glaube, dass das sozusagen ein bisschen durch diese Tabuisierung kommt und dass man das eher lösen könnte, indem man sagen könnte, alle Menschen werden mal dreckig, darum haben wir sowas, das nennt man Körperhygiene und man wäscht sich, weil wir haben festgestellt, dass Hygiene was Gutes für die Menschheit ist, könnte man halt sagen, dass alle Menschen haben eine Tendenz dazu, rassistisch zu werden, also müssen wir uns regelmäßig bemühen, keine Rassisten zu sein, weil das hat folgende Vorteile für uns.
Und ja, da bin ich absolut bei dir. Und das ist eigentlich, das widerspricht dem nicht, was ich mit Tabu meine. Weil, okay. Weil genau, also das ist im Endeffekt sozusagen stinkend und voll geschissen und so weiter und so fort irgendwie durch die Gegend zu laufen, ist auch ein Tabu. Ja? Mhm. Das ist genau das Gleiche. Ist auch ein Tabu.
Das stimmt.
Natürlich kann es mal sein, dass du irgendwie in der U-Bahn bist und stinkst, ja. Aber das ist etwas, wofür du dich schämst und wo du zusiehst, dass du es nicht tust. Ja? Mhm. Und genau das Gleiche brauchen wir für Rassismus halt. Und das meine ich auch, nichts anderes meine ich mit Tabu. Ja? Tabu okay. heißt nicht irgendwie, du hast was Rassistisches gesagt, also bist du für immer und ewig verbannt.
Ja.
Nein, aber es sollte eine soziale Sanktion erfolgen im Sinne von, Leute sollten das... Leute sollten zu spüren bekommen, dass das, wenn sie eine rassistische Äußerung machen, dass das nicht erwünscht ist und dass es ihnen sozialen Ansehen schadet. Ja?
Okay, da stimme ich mit dir überein unter der Bedingung, aber ich glaube, das hat nur dann Erfolg, wenn man den Leuten dann aber auch dazu sagt, und übrigens, das musst du tun, um dieses soziale Stigma loszuwerden. Und einfach.
Also, du glaubst ja nicht, dass alle Leute sich zum Beispiel, ganz kurz nochmal um den Vergleich nochmal, du glaubst ja nicht, dass alle Leute sich deswegen jeden Tag duschen, weil sie sich logisch überlegt haben, dass das eine gute Idee wäre.
Das haben sie nicht,
sondern das tun sie, weil sie so sozialisiert worden sind, weil ihnen gesagt wurde, pass mal auf, wenn du irgendwo hinkommst und du stinkst, dann finde ich die Leute doof.
Ja? Genau. Aber sie wissen dann halt auch, stell dich unter die Dusche und du wirst nicht mehr stinken und die Leute finde ich nicht mehr doof. Wohingegen Rassismus, wie wird man Rassismus los? Das kriegt man ja auch nicht wirklich ernsthaft beigebracht, wie man Rassismus los wird, sondern es ist halt sozusagen, ich definiere mich selber nicht mehr als Rassist und damit bin ich ja automatisch, stinke ich ja nicht mehr. Also es ist ja sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, ist ja relativ üblich geworden, einfach zu sagen, nein, ich stinke nicht.
Das ist ein gutes Bild, das trägt ziemlich weit.
Was ja Raucher auch gerne machen. Raucher behaupten ja einfach von sich, dass sie gar nicht stinken würden. Und
es liegt daran, dass ihre Rezeptoren für ihre Nase
und, halt diesen kaputt sind. Genau, also das sind sozusagen Nazis sind Rassismusraucher.
Das sind Rassismusraucher. Hast du wieder Rassismus geraucht?
Nee, stinkt doch nicht. Ja, ich habe Narzissmus geraucht, aber ich stinke trotzdem nicht.
Ja, ja genau. Und da geht es aber auch darum los, also es geht auch tatsächlich um Stinken, es geht tatsächlich um Sensibilisierung. Ne? Ja. Also nicht jeder rafft ja, dass zum Beispiel eine bestimmte Form von Aussage rassistisch ist. Ja? Also viele Leute, und da will ich auch tatsächlich sozusagen the benefit of the doubt irgendwie zugestehen, dass halt viele Leute auch tatsächlich entsprechend ungebildet sind, in der Hinsicht und das gar nicht merken, dass sie rassistisch sind, ja.
Ne, das ist und ja auch. Ihre, es ist ja auch.
Also ne, und da bin ich absolut bei dir zu sagen, dass das da irgendwie Bildung hilft. Ne? Es gibt aber auch Leute, die sich ganz für sich entschieden haben, ich bin jetzt Rassist.
Klar, das ist ja auch, ist ja auch bequem. Also ich meine, wenn man sagt, ein Rassist zu sein ist etwas Gutes, ist ja genauso, als ob man sagt, zu stinken ist was Gutes. Man hat den Vorteil, man braucht sich nicht mehr jeden Tag zu duschen. Und was ja doch relativ bequem ist erstmal. Und bis man dann irgendwie in die Sackgasse rennt. Und bis man mit erklärtem Rassismus in die Sackgasse rennt, vergeht ja im Zweifelsfall doch eine ganze Menge Zeit. Aber so dieses, ich finde so diesen...
Vor allem in Dresden.
Ich finde das aber auch so zum Beispiel, ich kann gerne für mich selber, also zum Beispiel, ich habe relativ viel mit Menschen aus aller Welt zu tun. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass gerade Chinesen rücken einem gerne mal etwas mehr als auf die Pelle, als mir lieb ist. Das passiert einfach. Also ein paar chinesische Kollegen von mir, ist jetzt tatsächlich schon bei mehreren aufgefallen, ist das so, dass das, wenn man irgendwie die nehmen ein und die gehen sozusagen in die private Zone rein. Also zum Beispiel, dass sie sich auf die Armlehne, auf die eigene aufstützen oder halt irgendwie, sie kommen einem bisschen näher, als mir das lieb ist. Und das ist so ein Phänomen, was man kennt und was man jetzt entweder, wo man dann relativ schnell so in so ein, also diese Erkenntnis erstmal oder das zu beobachten, diese Beobachtung an sich ist jetzt erstmal nichts Negatives. Aber sie dann halt sozusagen, ja, die haben halt alle keine, also es ist dieses Gefühl, dass man jetzt so, diese Chinesen schon wieder, ist halt relativ naheliegend. Und dass man dann halt irgendwie, und sich das aber zu erklären, beziehungsweise sich, wie mache ich dem jetzt klar, dass mir das zu nahe ist, oder wie weit muss ich einfach auch nur kompromissbereit sein? Ich meine, es ist ja, es ist ja eine reine Definition, also es ist ja eine reine Verhandlungsfrage, Kulturfrage, wo mein privater Bereich anfängt, vielleicht kann ich ja auch ein bisschen entgegenkommend sein und etc. pp. Das ist ja nicht, ist ja nicht so, wie gesagt, ich bin nicht frei von diesem, von der Entstehung von Rassismen und ich kriege das auch bei, was weiß ich, mein Vater hat positiven Rassismus, jetzt auch wieder auf Asiaten, hat nämlich, die waren nämlich im Museum of Science hier, das ist sehr schön in San Francisco und ihnen ist aufgefallen, dass da sehr viele Asiaten in diesem Museum, also sehr viele asiatische Familien gerade waren und daraufhin hat mein Vater die These formuliert, dass die asiatischen Familien ja offensichtlich sich sehr viel Mühe geben, sich in diese Gesellschaft hier zu integrieren und offensichtlich und wo ich dann sagen konnte, ja, das mag für einige sicherlich zustimmen, aber für andere, es gibt hier auch Chinatown und Leute, die hier seit vielen Generationen leben und quasi gar kein Englisch sprechen und weil sie halt total nach wie vor in ihrer sozialen Glocke leben und auch das sind asiatische Menschen offensichtlich und es ist also so, es ist sehr, sehr schwer oder es ist mühevolle Arbeit aus den Beobachtungen, die man macht, nicht falsch zu verallgemeinern.
Das stimmt, ja.
Und
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig alles. Aber ja. Also ich glaube ja, ich gebe die Dresdner nicht auf. Ich gebe Pegida nicht auf. Es wird alles gut. Aber es geht nicht ohne dass klare Grenzen gesetzt werden. Und das Problem ist halt, dass da Leute braucht, die klare Grenzen setzen.
Also du glaubst, das wird noch, das wäre jetzt tatsächlich auch so, also weil ich bin mir manchmal nicht so sicher, ist das jetzt rutscht, also habe ich ja gerade vorhin auch formuliert, rutscht das jetzt alles, rutscht Deutschland gerade in einen Faschismus ab, in einen neuen? Und ich habe diese Frage, also ich sehe im Augenblick keinen extrem überzeugendes Argument, was dem widersprechen würde. Also wenn jetzt Merkels Flüchtlingspolitik scheitert, ich glaube dann...
Also ich glaube in den 90ern, in den Ende 90er, Mitte, Ende 90er, wo wir diese Rassismusübergriffe hatten, Lichtenhagen, Rostock und so weiter und so fort. Da sah das sehr viel düsterer aus, aus mehreren Gründen. Erstens, die Anschläge waren radikaler. Mhm. Sie haben halt nicht einfach irgendwie geplante Flüchtlingsheime angezündet, sondern Flüchtlingsheime, wo Leute drin waren. Es sind viele Menschen gestorben. Es sind bisher noch relativ wenig Menschen, erstaunlich wenig Menschen gestorben. Das heißt also, die Radikalität und die, sag ich mal, Ruchlosigkeit ist nicht ganz so krass, habe ich das Gefühl, wie damals in den 90ern. Und die zweite Sache ist, es gab kaum große Reaktionen. Es gab diese Lichterketten damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Man hat sich zusammengesetzt,
beteiligt.
Man hat sich die Hände gereicht und eine Kerze angezündet. Und das war so dämlich, wie sich das anhört, und nicht wirklich effektiv. Ich habe das Gefühl, dass was jetzt passiert ist, dass eine sehr, sehr viel erlatere und eine sehr, sehr viel aktivere Zivilgesellschaft sich dem auch entgegenstellt. Und auch vor allem sozusagen Kontranarrative produziert. Und das ist dieses Willkommenskultur-Ding und das ist dieses, wir helfen jetzt und wir übernehmen Verantwortung. Das sind ja auch sehr, sehr wirksame Kontranarrative. Ja? Also Pegida kann sich nicht mehr hinstellen und sagen, wir sind das Volk und wir finden Ausländer scheiße, wenn halt ein Großteil der Leute, die sie unter das Volk subsumieren, halt dort vorne steht und den Flüchtlingen hilft. Ja? Es funktioniert halt auch echt sehr schlecht dadurch. Und das heißt also, ich sehe die total die Gefahr, also die sehe ich auch, und ich glaube, wir werden auch noch zunehmende Konflikte ersehen, aber ich habe jetzt nicht größere Angst davor als in den 90ern.
Also das ist nochmal, also bei der zweiten Hälfte stimme ich dir auf jeden Fall zu, das stimmt, also sozusagen die Zivilgesellschaft hat dazugelernt, was allerdings so ein bisschen meine Befürchtung ist, also die ersten beiden Argumente, die du gebracht hast, nämlich, dass die, dass das eher was ist, was sogar, also das ist sogar so ein bisschen meine Befürchtung, nämlich damals, Ende der 90er war es halt so, dass sofort Menschen gestorben sind und damit hast du sofort so ein extremes Abschreckungspotenzial, damit hast du Potenziale, die das sagen, nein, dass Menschen, also Menschen, die sozusagen vielleicht dazu neigen, in diese Richtung zu kämpfen, sagen, nein, Menschen sterben, ich mag zwar keine Ausländer, aber dass sie sterben, das möchte ich dann doch nicht. Und dadurch...
Das war ja nicht mal die Stimmung. Die standen ja dabei. Die standen dabei und haben geklatscht.
Naja, aber dadurch hast du hast halt diesen, wie ich glaube, damals relativ kleinen Mob gehabt. Und jetzt hast du halt viele Menschen, die nachhaltig, also gerade in Dresden, das sind ja wirklich jede Woche mehrere tausend, aber die sich so nach und nach radikalisieren, die nicht sozusagen einmal den schlimmen Akt machen, wo dann plötzlich alle sagen, oh, nee, also das wollte ich jetzt doch nicht, die da direkt vor Ort stehen, sondern die restliche Gesellschaft, wohingegen hier hast du eine, Pegida, hast du eine Bewegung, die ja irgendwie relativ zivilisiert angefangen hat und die sich jetzt nach und nach radikalisiert und jeden Schritt austestet und und ich glaube, der Grund, warum noch keine Menschen dabei gestorben ist, weil die entsprechenden Kräfte das sehr genau wissen, dass das halt nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert ist und dass dieses, das was jetzt, wie heißt diese Oberbürgermeisterin, jetzt Oberbürgermeisterin von Köln da, was der passiert ist, das ist ja, also das ist ja was.
Also ja, ne, da geht's ja schon in eine ganz krasse Richtung jetzt. Ne? Also da passiert ja auch schon einiges, ja.
Genau, wir werden, also ich hoffe, du hast recht, dass das, dass die Zivilgesellschaft sich dem gut entgegenstehen kann, aber ich bin nur so mitteloptimistisch im Augenblick gerade.
Ja.
Also ich sehe auch nicht alles verloren, um Himmels Willen, aber naja, wie das halt so ist.
Ja, es ist jetzt wirklich wirklich gefordert, dass jetzt ganz konkret auch vor allem die Dresdner Zivilgesellschaft sich da mobilisiert. Und ich lese auch momentan so ein paar Dinge, wo ich so ein paar Hoffnungsschimmer kriege. Also es gibt mittlerweile Gegendemonstrationen,
okay,
die wohl auch wachsen. Und jetzt auch gerade heute war wohl eine ziemlich mächtige Gegendemonstration, ja, auch gleichzeitig. Muss man im Nachhinein nochmal alles lesen, aber da gab es jetzt wohl auch ordentlich Gegendemo. Und ich glaube, so langsam raffen die Dresdner, dass sie da jetzt sich nicht raushalten können, sondern dass sie da irgendwie jetzt losgehen müssen. Also es ist auch ganz interessant. Also ich habe da letztens, relativ am Anfang von Pegida, von einem Jahr oder was, keine Ahnung, nein, nicht ganz, aber von einem halben Jahr oder sowas, hatte ich irgendwo eine Diskussion, irgendwas auf Facebook gepostet oder sowas über Pegida und Dresden oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat dann irgendeine Dresdnerin hat sich dann irgendwie in den Kommentaren verirrt und hat dann irgendwie geschrieben so, oh, dass jetzt hier wieder alle auf uns rumhacken und da und so weiter und so fort und wir sind nicht alle Nazis, bla bla, und der übliche Scheiß, ja. Und dann habe ich drunter geschrieben so, sag mal, ist das deine einzige Sorge, ja? Irgendwie in deiner scheiß Stadt laufen die Nazis rum und marschieren dort und wachsen dort und machen und deine einzige Sorge ist, dass auf dir, auf deiner Stadt rumgetrampelt wird? What the fuck? Check mal deine Prioritäten, ja? Und wenn du irgendwas tun willst, dann tritt dann den Nazis da in den Arsch und heul nicht rum, dass du irgendwie, dass die Leute jetzt über Dresden schlecht reden, ja? Das ist halt, und das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen lange die Einstellung der Leute in Dresden gewesen, so, ja? Irgendwie so, oh, nur weil jetzt hier Pegida rumläuft, sind wir jetzt alle Nazis oder was, oder wie, ja? Und das kann man ja irgendwo so auf so einer menschlichen Ebene verstehen, dass man da so reagiert, aber dass das halt überhaupt nicht produktiv ist, ja, und dass das ihre scheiß Verantwortung, dass das ihre scheiß Verantwortung ist, dass wenn in ihrer Stadt Nazis rumlaufen, dass es in ihrer Verantwortung steht, das auch zu verhindern, ja. Das ist das, was mich daran so aufregt. Und ich glaube aber, dass dieser Prozess, dieser Denkprozess, ich glaube, da kommen die Dresdner gerade an. Dass sie gerade merken, okay, wir können uns da nicht rausreden. Wir können nicht immer die ganze Zeit sagen, Pegida ist nicht Dresden. Das reicht nicht. Wir müssen jetzt auch aktiv werden. Wir müssen uns da hinstellen. Wir müssen uns dagegen stellen. Wir müssen zeigen, dass wir nicht Pegida sind, ja. Und wir müssen Pegida zeigen, dass sie nicht Dresden sind, ja. Und das ist genau der Punkt. Und dieser Prozess hoffe ich, dass der ist ganz wichtig, ja. Der ist ganz wichtig und dass der da irgendwie angestoßen wird.
Okay, ich habe gerade mal kurz, während du geredet hast, auf Twitter reingeguckt und in der Sächsischen Zeitung, die twittert gerade, dass die Lage eskaliert in Dresden, dass Pegida-Anhänger sich gerade bewaffnet hätten und jetzt irgendwie einen Bahnhof angreifen und schon Polizisten angegriffen hätten und Journalisten natürlich sowieso.
Das ist ja wie in Stuttgart.
Bahnhof. Bahnhof. Ich glaube, in Berlin würde eigentlich, können wir nicht irgendwas machen, dass die mal diesen Flughafen einreißen? Dann haben wir es wenigstens hinter uns. Ja. Na gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal langsam Ende Gelände.
Genau. Wir haben so viele tolle Themen nicht besprochen. Also ich will mal ganz kurz eine Auflistung geben von Themen, die wir nicht besprochen haben. Die ganzen netzpolitischen Dinge, also gerade beschlossene Vorratsdatenspeicherung. Wir hätten über die TTIP-Demo reden können, da hatte ich ja auch noch eine Meinung zu.
Oh ja,
zu.
Stimmt.
Da hatte Safe ich ja noch Harbor. Eine Meinung zu.
Ja.
Genau, ich habe das zu all diesen Dingen. Safe Harbor, auch ein, sag ich mal, sehr, sehr wichtiges netzpolitisches Ereignis gewesen, das Kippen des Safe Harbor-Abkommens. Hätte mich deine Meinung auch übrigens ganz toll zu interessiert. Ja. Und eigentlich, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber das fällt mir jetzt gerade ein, was ich auch total gerne nochmal mit dir besprochen hätte, wäre der VW-Skandal gewesen.
Oh ja. Okay. Ich fürchte, ich muss jetzt hier diesen Raum räumen, weil ich habe den nämlich nur bis 13 Uhr gebucht. Okay. Das ist es jetzt quasi. Insofern würde ich sagen, lass uns einfach wieder ein bisschen häufiger machen. Das Kind ist jetzt soweit, wir haben das Kind soweit geschaukelt zu Hause, dass das jetzt, glaube ich, auch problemlos wieder geht. Und im Dezember, beziehungsweise im Januar bin ich in Berlin und dann können wir wahrscheinlich auch mal wieder eine richtige Sendung machen.
Das wäre ja total super.
Genau.
Dann wünsche ich dir alles Schöne und war eine schöne Folge.
Genau. Auch
wenn wir diese technischen Probleme ständig hatten.
Aber bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann, tschüss.